Wohnungsnot ist in den letzten Jahren zu einem der grössten Probleme der Schweiz geworden. Nicht nur in der Stadt, sondern mehr und mehr auch auf dem Land. Wer eine Wohnung sucht, findet keine oder er muss exorbitant hohe Mieten zahlen. Was sollen wir also machen? Mehr Wohnungen bauen? Mieten deckeln? Zuwanderung eindämmen? Es gibt x Vorschläge, die aber lange dauern, bis sie irgendwie Wirkung zeigen, wenn überhaupt. Was bleibt in der Zwischenzeit? Wie wäre es zum Beispiel, wenn man mehr zusammenrücken würde? Diese Fragen diskutiere ich mit dem Präsidenten vom Verband Wohnbaugenossenschaften Zürich und einem Beobachterredakteur, der sich nicht nur gut im Thema auskennt, sondern vor kurzem selber eine Wohnung musste suchen in der Stadt Zürich. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind der Andreas Wirz, Architekt und Präsident Verband Wohnbaugenossenschaften Zürich und der Peter Johannes Meyer, Beobachterredakteur. Hallo zusammen.
Hallo Dominik.
Hallo Dominik.
Andreas, du als Präsident vom Verband Wohnbaugenossenschaften Zürich, du wohnst sicher in einer Genossenschaftswohnung, oder?
Lustigerweise im Moment gerade nicht. Ich habe doch eine Zeit lang in Genossenschaftswohnungen gewohnt. Ich habe selber eine Geschichte vom Wohnen in Grosshaushalt. Wir haben dazu mal in einem noch besetzten Haus einen Grosshaushalt eingerichtet, haben das können legalisieren mit der damals neu gegründeten Stiftung PWG. Ich habe nachher selber eine Genossenschaft gegründet und auch dort drin gewohnt. Und dann, nach ein paar Jahren dort drin wohnen, auch in einem Grosshaushalt, hat es gewisse soziale Schwierigkeiten gegeben untereinander. Und die eine Lösung war die, die ich dann gewählt habe, nämlich selber ausziehen. Und seither wohne ich in einer ganz normalen Mietwohnung.
Okay. Irgendwie eine Dreizimmerwohnung, Stadt Zürich.
Genau. Dazu mal das Zweite und im Moment noch allein. Ja.
Und bist du ein bisschen ernüchtert vom gemeinschaftlichen Wohnen oder findest du irgendwie...
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es hat dann einfach in dieser persönlichen Konstellation nicht gepasst. Ich habe aber schon auch ein bisschen die Schwierigkeit, da ich beruflich sehr stark engagiert bin, bin ich nicht so viel daheim. Vor allem an den Abenden. Ich bin so als Verbandspräsident, ist mir viel unterwegs. Meine Zuhause sind irgendwelche Veranstaltungslokal, muss ich leider sagen. Und das führt dazu, dass ich nicht mehr so ein gutes WG-Gespändli bin, weil ein WG ist ein Gehen und ein Nehmen. Okay. Das Gehen ist mir immer leicht gefallen und das Gehen, das braucht halt damals dann ein bisschen Zeit, dass man wieder mal kocht und so weiter.
Okay, ich sehe es. Jetzt nochmal zurück zu deinem Wohnen jetzt. Was zahlst du denn an Miete?
Wenig, ich habe eine Bestandesmiete. Ich habe wir haben die jetzt zweite vor 20 Jahren gemietet. Ja. Und die kostet 1000 Franken.
Ah, super. Jetzt, Peter, wie wohnst denn du?
Ich wohne seit 2 Monaten hier ganz in der Nähe, so ein bisschen im Aussenquartier von Zürich. Und zahle 3300 Franken für 3,5-Zimmer-Wohnung. Wir sind das zweite, also wir teilen das. Der Grund ist nicht, dass ich jetzt unbedingt in die Wohnung wählen, sondern ich habe raus müssen. Also ich habe 40 Jahre im Stadtzentrum gewohnt und jetzt hat der Vermieter Eigenbedarf angemeldet. Ich nehme an, er zieht auch wirklich ein, bin ich nicht so ganz sicher. Man könnte die Wohnung auch mittlerweile für, sagen wir, 1000 Stutz mehr vermieten, als wir gezahlt haben. Also kann ja auch ein Motiv sein.
Was hast du gezahlt? Hast du das schon gesehen?
Also, vorher. Ich muss so sagen, als ich 40 Jahre da, habe ich mich, also, die Miete hat sich etwa verdoppelt, sagen wir, innerhalb von 10 Jahren, von gut 1000, ich glaube 1500 ist jetzt, bin ich bei 3, okay. Also sogar mehr, oder?
Ja.
Und die letzte Wohnung hat aber auch schon mehr gekostet, aber ich habe 30 Jahre, etwa, ja, 25 Jahre in einer Wohnung gewohnt, die hat am Schluss für 4 Zimmer, glaube ich, 1550 gekostet, mit einer gemeinschaftlichen Dachterrasse und einem privaten Vermieter. Um das auch mal, nimmt leider, glaube ich, ab, aber das ist ein privater Vermieter, der eigentlich sehr faire Mieten sich ausgerechnet hat.
Und geändert hat es nachher, als er gestorben ist und nachher ist die
genau,
ganze Erbe
rausgekommen. Genau, ist genau eine Renovation angestanden, wo zwar immer noch nicht stattgefunden hat und jetzt ist es auch verkauft worden und ja, ich bin gespannt, wie sich das dort dann weiterentwickelt.
Und jetzt hast du offenbar riesiges Glück gehabt, weil irgendwie, wenn man die Leerwohnungstiffer in Zürich anschaut, da gibt es irgendwie 7 Wohnungen pro 10'000, die da irgendwie überhaupt zu haben wären. Wie hast du denn die gefunden?
Also wir haben Dutzend Wohnungen sicher besichtigt und noch mehr natürlich gesucht im Internet überall. Und es hat eigentlich nicht wirklich geklappt. Es gibt dann noch eine Ausnahme, wo wir nachher drauf kommen. Und die Wohnung jetzt, die ist ja letztlich auch durch Beziehung, also durch jemanden, der dort schon wohnt, der gesagt hat, hey, da wird etwas frei, bewerbt euch doch. Das haben wir gemacht. Wohnungen werden dort, wo ich jetzt wohne, eigentlich nie ausgeschrieben auf Immobilienportal. Die gehen sonst weg. Und es ist ja, vor allem wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht nicht in der Stadt Zürich wohnen, das ist ja nicht eine besonders günstige Wohnung, oder? Also 3-3 für eine 3,5 Zimmer Wohnung, wo es hat sie 85 Quadratmeter, sie hat auch so eine Terrasse dazu, also es ist eine schöne Wohnung. Und solange wir beide noch arbeiten, geht das irgendwie auch. Und nachher müssen wir dann schauen, dann hoffen wir dann auf Genossenschaft.
Gut, ich selber, ich wohne seit mehr als 11 Jahren mit meiner Familie in einer 4,5-Zimmer-Wohnung in einer Zürcher Genossenschaft. Ich bin da eigentlich der einzige Genossenschafter am Tisch.
Genossenschafter bin ich schon.
Ah, genau, stimmt. Das kannst du sein, ohne in einer Genossenschaftswohnung zu wohnen. Wir zahlen 2200 Franken pro Monat für die 4,5-Zimmer. Und ich merke, dass da zu sagen, das braucht eine gewisse Überwindung. Weil ich dann irgendwie muss meinen Mietzins rechtfertigen. Das ist ja... Ja, dabei ist es einfach ein Glück gewesen und es war vor 11 Jahren gewesen, also wo die Mieten noch ein tiefer sind und wo auch es ein bisschen einfacher gewesen ist, in eine Genossenschaft reinzukommen, das muss man auch sehen. Das ist auch ein bisschen Bestandesmieten-Thematik. Aber gleich, es braucht auch ein bisschen Überwindung, weil ich denke, wenn man heute sagt, man ist in einer Genossenschaftswohnung, wenn man heute sagt, man zahlt nicht viel für eine Mietwohnung, dann muss man sich irgendwie rechtfertigen. Von dort her die Frage an euch, wie neu ist das Phänomen? Andreas, musst du dich rechtfertigen, wenn du das sagst, was du
Nein, muss ich nicht.
Okay.
Also ich finde, ich muss das nicht und ich finde das auch falsch, wenn man das muss. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Also wir sind damit konfrontiert, dass wirklich ein Wertewandel stattgefunden hat, gesellschaftlich. Also der, der nicht das Maximum nimmt, ist eine Art ein Loser. Und der, der nicht das Maximum zahlt, ist ein Profiteur. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Beides geht nicht. Also immer das Maximum nehmen führt zu den Problemen, die wir haben. Und wenn man mal nicht das Maximum zahlt, muss man überlegen, ja, ist das subventioniert oder ist das gefördert oder zahlt das jemand ander? Mhm. Und Genossenschaften pflegen die sogenannte Kostenmiete. Und das heisst, man zahlt die Kosten, die man verursacht. Und wenn das gut organisiert ist und das wenig kostet, muss man auch wenig zahlen, dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Es ist selbst organisiert, es ist nicht weder gefördert noch subventioniert, noch hat es eine Mäzenin oder einen Mäzen. Mhm. Darum nein, hör auf mit dem schlechten Gewissen.
Bitte.
Das stimmt im Grundsatz natürlich alles, was du sagst, aber die Realität sieht insofern ein bisschen anders aus, dass ich seit einigen Jahren und das letzte Mal am letzten Samstag, wo ich an einer Austrinkerte gewesen bin von Leuten, die aus dem Kreis Firmen aus einer Wohnung raus, wo das Genossenschaftsthema auch angeschnitten worden ist. Und in all diesen Diskussionen, wo das Thema kommt, ist es heute leider so, dass Fragen auftauchen, ja, oder Aversionen auch, ja, so, das ist irgendwie eine Mischlerei und es sind die falschen Leute in diesen Genossenschaften, die verdienen zu viel oder sie sind allein in grossen Wohnungen, was auch immer, einfach Skepsis gegenüber den Genossenschaften, dass das dort auf eine gute Art organisiert ist, das hat sicher zugenommen und ist mein Eindruck, ich habe mit verschiedensten Leuten auch von Genossenschaften geredet, es gibt dort wahrscheinlich eine gewisse Überforderung, durch die riesen Nachfrage, die entstanden ist, auch rein bürokratisch, organisatorisch, wie handeln wir das, wenn auf einmal hunderte, tausende Leute, auch wenn die so Genossenschaften kommen, man hat einfach den Laden zugemacht oft und hat gesagt, nein, es gibt keine Warteliste, man kann sich nicht bewerben und das schürt natürlich einen gewissen Unmut und den Verdacht, dass da intransparent das Ganze abläuft, oder wie Leute dort reinkommen.
Gut, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, also jetzt einfach bei den Genossenschaften, der Zugang zu Genossenschaften. Was mich noch so ein bisschen, jetzt auch so ein bisschen auf der Meta-Ebene noch interessiert, es entsteht wie eine Art ein neues Need-Thema, oder? Also der Wohnungsneed. Und es kommt mir ein bisschen so vor, immer wenn etwas knapp wird, dann fällt man sich gegenseitig, fangen die armen Keiben und sich da nach der Decke strecken und gegenseitig anfangen. Auf Abend machen und statt dass man eigentlich, wie soll ich sagen, einer hockt und sagt, hey, wie lösen wir das Problem anders, sodass wir nicht alle zusammen knapp sind, statt einander gegenseitig auf Abend zu beißen, oder? Also, das ist so ein bisschen für mich, oder? Und der soziale Sprengstoff von dem, was jetzt passiert, mit diesen höheren Mieten, Bestandesmieten, also besser gesagt, nein, Leute, die jetzt mit einer Wohnung suchen, also auf den Angebotsmarkt kommen, sind neidisch auf die, die schon lange in einer Wohnung sitzen. Die, die schon lange in der Wohnung sitzen, sind sogar neidisch auf Hauseigentümer, die fast nicht mehr zahlen mit diesen tiefen Hypozinsen, oder? Also, wie seht ihr das? Ist das wirklich, wie ist der soziale Sprengstoff von diesem Thema?
Ja, es gibt einen sozialen Sprengstoff. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht auch gewissen, sagen wir mal, Machenschaften auf der Leim kriechen. Also, wir haben das Verteilungsproblem, das ist klar, oder? Also, wir haben zu wenig günstige Wohnungen. Und das führt dazu, dass die beliebter sind und dass die, die in einer sind, sich tendenziell weniger bewegen. Ich glaube, das ist unbestritten. Und das ist aber auch ein grosses Problem. Das ist bei allen ein grosses Problem. Also, und das grosse Problem ruht daher, dass wir sehr einen grossen Unterschied haben zwischen eben, du hast es gesagt, Bestandesmieten und Neubaumieten. Und der grosse Unterschied zwischen Bestandes- und Neubaumieten führt dazu, dass wir einen sogenannten Lock-in-Effekt haben. Das heisst, die, die in einer Bestandesmiete sind, die bewegen sich nicht mehr dort raus. Also wenn du am Schluss im Alter, wenn dein Partner oder deine Partnerin weggestorben ist, in einer Vierzimmerwohnung noch sitzt, ist alles, was dir angeboten wird, kleiner, weniger gut und viel, viel, viel teurer. Und darum wirst du dich nicht mehr bewegen.
Mhm.
Und jetzt kann man sagen, ja, ist jetzt das Problem von der Person, die bleibt, oder ist das Problem von einem Immobilienmarkt, der nicht das leistet, was er eigentlich müsste? Und wir sind in unserem Wirtschaftssystem immer wieder damit konfrontiert, dass Wirtschaften plötzlich dazu führt, irgendwo dort Geld zu vermehren, wo Geld ist, und nicht mehr dort, wo ein Nutzen entsteht. Und Wirtschaft heisst eigentlich ein Nutzenstifter für alle.
Okay.
Und der Umverteilungsmechanismus, wo wir drin sind, dass die, die haben, immer mehr haben und die, die weniger haben, immer weniger haben, das ist ein Problem, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und wenn wir uns verlieren in solchen wirklich unproduktiven und teilweise auch faktenfreien Diskussionen, dann werden wir das Problem nicht können produktiv und zukunftsgerichtet angehen.
Mhm.
Das ist das, was mich beschäftigt. Und darum finde ich, nein, man soll sich nicht schämen. Und die Diskussionen, wo man dann am Freundestisch erlebt, dass es heisst, ja, da wird gemischelt und so weiter, die Genossenschaften machen nichts. Es gibt eine Branchenstatistik von unserem Verband, die wir alle 4 Jahre rausgeben, und dort beweisen wir relativ deutlich, dass wir sehr leistungsfähig sind, dass wir sehr einen hohen Anteil Leute mit sehr tiefen Einkommen bei uns in Heimat haben und dass wir eigentlich das, was wir versprechen, wirklich auch bringen.
Kannst du sagen, was der Anteil ist? Also ein bisschen grob gesagt, weißt du, jetzt von tiefen Einkommen, mittleren, höheren Einkommen, wie dröselt sich das etwa auf? Das
jetzt? Ich habe sie jetzt leider nicht vor mir liegen, ja, darum okay. Bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, vielleicht müsste man das allenfalls ergänzen.
Genau, das kann
man also, ich will jetzt da keine falschen Zahlen, aber es ist so, dass also jetzt Leute mit wirklich höheren Einkommen haben wir ganz, ganz wenige.
Ja.
Die soll es geben, oder? Also auch ein Chefredakteur soll dürfen in einer Genossenschaftswohnung wohnen. Das wollen wir sogar. Das wollen wir auch, weil Leute, die ein bisschen mehr verdienen, vielleicht auch ein bisschen mehr soziale Ressourcen haben und eben vielleicht noch einen halben Tag Zeit haben in der Woche, ein Vorstandsamt zu machen oder sich sonst für eine Siedlungsarbeit einzusetzen. Aber wir möchten gerne, dass das gemeinnützige Wohnen ein Wohnen für alle ist. Weil es ist auch Selbsthilfe. Es ist eine Art Selbsthilfegeschichte. Wir kommen nachher noch auf all die Fragen. Und das heisst, das ist eine Gruppe, die sich auch einsetzt dafür, dass sie es selber gut hat. Und auch, aber ein ganz wichtiges Prinzip von dem ist das Prinzip von der offenen Tür. Und so steht es auch im Obligationenrecht. Das heisst, man muss eigentlich dafür sorgen, dass immer wieder neue Leute auch in das System hineinkommen.
Okay, da haben wir ein paar Themen angerissen, die wir sicher noch werden vertiefen. Ich möchte noch zurück zu dem Sprengstoff. Also soziale Sprengstoff quasi, wo das Wohnungsthema hat. Peter, wie siehst du das?
Also, du hast es vorhin ja ganz richtig geschildert, oder? Also der Sprengstoff ist da und der ist sicher nicht verursacht worden durch Genossenschaften oder allenfalls auch durch gewisse Genossenschaften, die dort vielleicht zu wenig transparent sind. Im Gegenteil, die Kritik, die man dann hört, oder das Misstrauen, ist ja immer unterleiht eigentlich von einer Bewunderung oder von einem Befürworten von diesen Genossenschaftsmodellen, oder? Die Leute finden ja mal, das wäre eigentlich für mich auch etwas, und die würden gern auch an so einen Ort kommen, meistens. Und ich glaube, die sind auch total wichtig, wenn man in der ganzen Dynamik, oder? Also so Monopolisierung von der Schweiz, alles wird teurer in den Stadtzentren, sind dann nur noch Reiche und so weiter. Wenn man eine Durchmischung behalten will, dann braucht es gemeinnützigen Wohnungsbau. das macht man auch schon lange, aber man kommt nicht ganz nah, oder? Also es gibt ja dort auch Vorstellungen jetzt in der Stadt Zürich, dass das müsste erhöht werden. Man kann es aber kaum halten, oder? Der Anteil von der gemeinnützigen Wohnungen. Also, man darf nicht verwechseln, glaube ich, gewisse Kritik, manchmal eine Bösartigkeit gegenüber dem Funktionieren von der Genossenschaften, darf man nicht verwechseln mit der Idee von der Genossenschaften. Ich glaube, okay, da finden sehr viele Leute, bis in bürgerlich denkende Leute auch, dass dort eigentlich der Anteil muss erhalten oder erhöht werden.
Okay, also so viel jetzt mal zu dem sozialen Sprengstoff und ein bisschen zu unseren Wohnverhältnissen. Wir wohnen alle drei in der Stadt Zürich, oder? Aber gleich zur Erklärung vorab, für Leute, die von außerhalb Zürich jetzt da zulassen, das ist nicht einfach eine Zürich-Diskussion. Die Wohnungsnot, die ist für ganz viele auf dem Land ein Problem, oder? Pim, du hast das ein bisschen recherchiert.
Ja, also man sagt ja, wenn die Leerziffer unter 1% geht, dann redet man von Wohnungsnot. Und wenn sie so zwischen 1 und 1,5% ist, sagt man, das sei Wohnungsmangel, oder? Mit mir jetzt ja nicht, muss man im Detail nicht, also für die Betroffenen ist es immer eine Wohnungsnot. Aber die Realität ist, dass im letzten Herbst ist 1,08% Leerstand hat es gegeben, gesamtschweizerisch gerechnet, oder? Also es ist nicht nur ein Stadtzürcher Problem und auch nicht nur ein Problem von anderen Städten. Es gibt einzelne Orte, wo das höher ist. Eben St. Gallen ist da bei 1,39 als Kanton und sogar 2,1% Leerstand als Stadt. Das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, aber andere Städte sind auch um die 1 rum, oder Bern ist sogar 0,43, Kanton Luzern 0,18, also man ist da oft unter den ominösen 1%, was wirklich dann
problematisch wird. Und die kleinen Gemeinden, also ich meine, ist es nur ein Stadtproblem, oder ist es...
Ja, die kleinen Gemeinden ist natürlich vor allem in den Tourismusgebieten ein riesen Problem, oder? Also vor allem, wo vielleicht die Genossenschaftsstrukturen dann gar nicht bestehen und die Leute, die dort arbeiten, dann weit wegziehen müssen und man ist aber angewiesen auf die Leute. Und dort ist der soziale Sprengstoff natürlich auch da.
Okay. Also in der ganzen Schweiz wird es langsam knapp. Jetzt, an was liegt das? Wieso haben wir zu wenig Wohnungen? Was sind die drei Hauptgründe, Peter?
Also... Es braucht natürlich so viele Wohnungen, wie es Leute da hat, und wir haben eine relativ starke Zuwanderung in die Schweiz. Also müssen auch mehr Wohnungen gebaut werden, und man kann sagen, dass jetzt vielleicht letztes Jahr so rund 20'000 Wohnungen zu wenig gebaut worden sind, um das auffangen, was es an zusätzlichen Leuten gibt.
So Zahlen in den letzten 10 Jahren sind zwischen 60'000 bis 70'000 Menschen zusätzlich reingekommen, und wir haben etwa zwischen 55 und 45'000 Wohnungen gebaut. Das sind, glaube ich, so Zahlen, die du auch recherchiert hast.
Die Prognose ist 10'000 zu wenig vom Bund pro Jahr, so in den nächsten Jahren, oder?
Mhm. Das ist ein Grund. Und wenn ich sage, drei Gründe?
Wenn du sagst, dann kann man natürlich noch sagen, dass der Bedarf an Wohnfläche tendenziell zunimmt von den Leuten. Das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Leute alleine wohnen, oder? Allein wohnen heisst halt auch eine Küche und ein Badzimmer haben, und das braucht letztlich mehr Fläche. Also der Flächenbedarf und der Bedarf von ganz bestimmten Wohnungen, kleinen Wohnungen, der nimmt enorm zu. Mhm. Das ist sicher ein weiterer Grund. Und dann halt, dass nicht schneller gebaut wird. Da gibt es wieder diverse Gründe, wie komplexe Auflagen, Beschwerderecht, wo es gibt, wo etwas sehr lang kann verhindern. Und natürlich das Tabu von Kulturland erschliessen. Oder man könnte relativ einfach sagen, okay, man darf jetzt dort und dort auch noch bauen, wo man bisher nicht hat dürfen. Und das ist ein bisschen Tabu von links bis rechts, kann man, glaube ich, sagen, dass man das in der Schweiz eigentlich nicht will. Und wir wollen ein bisschen Fäufer und weg, wir wollen immer mehr Leute, wir wollen immer mehr Arbeitsplätze, und wir wollen aber die Schweiz so erhalten, wie sie so ein bisschen unsere Traumvorstellungen soll sein.
Also Zuwanderung, zu viel steigender Raumbedarf und kompliziert wohnen. Andreas, wie siehst du das? Was sind die drei Hauptfaktoren von unserem Problem?
Das, was der Peter gesagt hat, stimmt sicher alles. Ich hätte einfach gesagt, im Moment ist der Liegenschaftenmarkt geprägt von Fehlallokationen, und zwar in verschiedenen Richtungen. Wenn die Fehlallokation, ich habe es vorhin gesagt, mit dem Lockdown, dass sich die Leute nicht mehr bewegen wegen der schwierigen
Wohnraumsituation. Allokation heisst, also wenn das so ein bisschen
Zuordnung. Also die Leute, die in einer Kleinwohnung wohnen, wohnen in der grossen. Ja. Also sie brauchen zu viel Platz.
Weil also die Verteilung von einem Gut ist die Allokation.
Ja. Und wir haben auch die Verteilung von den Arbeitsplätzen, wo das Problem ist. Also wir haben in der Stadt Zürich gleich viele Arbeitsplätze wie Wohnplätze. Und eigentlich müssen wir doppelt so viele Wohnplätze haben wie Arbeitsplätze. Und das führt natürlich dazu, dass mit den Problemen, die du gesagt hast, sind zwar im ganzen Land, aber sie sind natürlich dort, wo es gut erschlossen ist und wo die Wirtschaft brummt. Also im Jura und im Glarnerland ist es nicht so, dass wir ein Wohnungsnotproblem hätten, sondern dort ist es fast ein bisschen das Gegenteil.
Oder in St. Gallen, hast du unterweise.
Oder in St. Gallen ist es auch so. Dort, wo wirtschaftlich nicht so viel läuft und wo die Erschliessungswege in die gut erschlossenen Zentren oder in die Zentren, wo eben der Wirtschaftsmotor brummt, gut sind, dort brummt es. Und dort, wo es ein bisschen weiter weg ist oder nicht viel läuft, dort brummt es eben nicht. Und das ist schon ein Problem, dass wir natürlich, obwohl wir verschiedene Planungsinstrumente haben, dass so Sachen schwierig zu planen sind. Und die Frage, die man sich schon stellen muss, sind wir richtig unterwegs, dass die Arbeitsplätze sich vor allem in diesen Zentren befinden. Mhm. Müssen dann wirklich so viele Arbeitsplätze in Zürich sein? Also ich meine, die grossen Städte in der Schweiz leisten sich alle Wirtschaftsförderungen. Also das heisst, man will noch mehr. Ja. Und da muss man sich überlegen, ob das gescheit ist.
Also ein Lösungsansatz wäre Wirtschaftsförderung abschaffen oder wie müssen wir
das? Sich überlegen, welche Arbeitsplätze in welcher Region gescheit sind. Also die Post hat das eine Zeit lang gemacht, dass sie ihre Verarbeitungszentren an Orten da hat, wo nicht so gut erschlossen sind. Also eins ist in Netztal, da kommt glaube ich Minipost her, wenn es mir recht ist. Und das schafft dort einen Arbeitsplatz, wo dort genauso willkommen sind. Also das müssen wir sich schon überlegen. Und das Problem ist halt, dass die Wirtschaft nicht steuern lässt. Mhm. Also auch wenn wir sagen, ja, man hätte vielleicht Google nicht sollen auf Zürich holen, dann muss man natürlich bei Licht betrachtet sagen, die hat man nicht geholt, die sind natürlich gekommen. Die kommen dort, wo es ihnen passt und wo sie sehr gute Standortbedingungen
haben. Und sich vernetzt, oder OpenAI kommt nachher wegen Google und all die, und dann gibt es halt so ein bisschen das Hubphänomen, wo man ja auch sucht.
Oder? Und dort sind wir halt, ja genau, ein bisschen Opfer vom Erfolg. Also wir haben sehr gute Hochschulen, wir leisten ein gutes Bildungssystem. Und das führt natürlich zu, dass wir sehr attraktiv sind. Wir haben sehr, sehr gute Umweltbedingungen. Wir sind dran, unsere Städte lebenswerter zu machen. Wir sind dran, uns mit dem Verkehr endlich einmal so zurückzunehmen, dass es wieder angenehm wird in der Stadt. Und das sind natürlich Standortfaktoren. Also es ist eben lässig, an diesen Orten zu sein.
Also wir sind Opfer vom eigenen Erfolg. Ja. So. Und von der Stadt ist ja vor allem wahrscheinlich eine rot-grüne Politik, die jetzt da die 30er-Zone einführt und Parkplätze reduziert und die ganze Wohnqualität erhöht. Und dann sollte man das nicht mehr machen.
Ich bin ein Teil von dem System. Die Stadt Zürich, ich bin in Zürich aufgewachsen und die Stadt Zürich ist bis in den 80er Jahren eigentlich ein trauriges Kaff gewesen, darf ich glaube so sagen. Am 9. hat man die Trottoir aufgeklappt, wenn man zu Abend nach der 12. noch nicht mehr den Ausgang hat, weil es eine Adresse gegeben, das Maskott, alles andere hat es nicht gegeben. Und dann sind die 80er Jahre Revolte gewesen und seither hat sich eigentlich das ziemlich verbessert in der Stadt. Mhm. Und es ist sehr viel lässiger geworden, es ist sehr viel offener geworden, es haben sehr viele unterschiedliche Menschen plötzlich Platz bekommen in der Stadt, weil sie sich auch willkommen genommen fühlen. Und das ist ein Erfolg. Unbestritten.
Jetzt, ich meine, man hört ja sehr viel als Ursache auch, dass man auf maximale Rendite geht jetzt, oder? Also jetzt die Ursache jetzt von der Wohnungsnot, also vor allem von der Auswirkung nachher von der höheren Mietzinsen, oder? Dass es renditeorientiert ist. Wie wichtig ist der Faktor für das Problem?
Ich glaube, der ist sehr relevant, oder? Anschliessend an das, was du gerade gesagt hast, also die Unternehmen, die kommen, eben die brauchen dann Wohnraum für ihre Angestellten. Und die kommen ja schon nicht einfach nur so, sondern es gibt schon Steuerungsmittel, oder? Wie die Besteuerung selber, oder? Wo kann ausmachen, wo das Unternehmen angeht. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das entscheidend ist immer in Zürich. Aber die Unternehmen brauchen dann Wohnungen. Zum Teil sind die bereit, absurd höhere Mieten zu zahlen für ihre eigenen Angestellten. Parallel dazu haben wir das Phänomen, dass immer mehr Wohnungen von Immobiliengesellschaften gemanagt werden. Zum Teil international finanziert, oder? Da fließt auch Geld aus irgendwelchen Ländern in die Schweiz, weil die merken, die Investoren, da kann man profitieren von dem Wohnungsmarkt. Und ja, natürlich, die sind natürlich auf dem Neubaumarkt schon dran, interessiert, mit sehr höheren Mieten einzusteigen. Und sie finden offenbar auch die Mieter im Moment, weil gut verdienende Leute in die urbanen Regionen ziehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Bestandesmieter, also die Vermieter von älteren Wohnungen, die immer wieder in Versuchung kommen, dort auch durch Mieterhöhungen, die eigentlich gar nicht zulässig werden, weil sie gar nichts gemacht haben, ihre Renditen aufzuschrauben. Und leider ist es so, das sieht man jetzt in den zentralen Gebieten von der Stadt Zürich, man findet auch für die absurd hohen Mieten, für, man kann 3,5 Zimmerwohnungen für 5'000 Franken vermieten und man findet jemanden, der das zahlt.
Wie siehst du die Renditeorientierung als Treiber von unserem Problem?
Das ist ganz ein grosser Treiber. Und das ist nicht nur eine moralische Frage, sondern es ist eine systemische Frage. Also wir haben, glaube ich, das letzte Jahr das erste Mal eine Mehrheit gehabt von institutionellen Anlegern, die das Privateigentum eigentlich vertreiben. Und die institutionellen Anleger sind alle diesen Marktmechanismen verpflichtet.
Also es sind so Pensionskassen?
Also ja, oder wenn ich ein Fonds bin oder wenn ich ein AG habe, dann muss ich nach best and highest just mein Land und meine Liegenschaften in den Büchern nach dem aktuellen Verkehrswert führen. Das heisst, mein Anlagewert wird alle Jahr massiv höher, ohne dass sich irgendetwas verändert auf der Welt. Und weil der Wert höher wird, sinkt die Rendite und Puff und Papier. Und das heisst, meine Aktionäre, meine Stakeholder sagen, ja, du wirtschaftest schlecht, weil deine Rendite ist alle Jahr gemessen auf dem Kapital, wo ja eigentlich nur ein Buchwert ist. Also das Geld ist nicht wirklich rum, sondern das kommt man über, wenn man dann verkaufen würde.
Aber dann sind wir Opfer von internationalen Rechnungsnormen.
Ja, natürlich. Natürlich, aber natürlich hat das einen Gewinn. Also, weil die Miete wird ja real gezahlt. Und die Miete gibt auch den sogenannten, in meinen Augen, übersetzten Gewinn.
Aber wenn man jetzt die internationalen Rechnungsnormen würde sagen, tschüss, also, ja, tschüss, internationale Rechnungsnormen, wir machen es anders, weil das ist ein schlechter Effekt, das führt über den Buchwert zum realen Mietzinssteigerungen, das wollen wir nicht, können wir das?
Also, die Forderung, die ganz abstrakt dahinter würde, sagen wir, die Wohnungen sollen eigentlich denen gehören, die drin wohnen. Und dann ist der Nutzen auch ein anderer. Also, man muss natürlich wissen, dass ein grosser Teil von der Wohnungsproduktion wird nicht gemacht, weil irgendjemand die Idee hat, man müsste die Wohnraumversorgung der Menschen verbessern. Sondern das wird gemacht, weil das eine attraktive Anlagemöglichkeit ist. Mhm. Also, das ist komplett finanztrieben. Und wenn man jetzt würde sagen, jawohl, es gibt Rechnungslegungsvorschriften, wo man den Boden eben nicht mehr aufwerten kann, dann würde sich das ändern. Also das ist nur ein Regelmechanismus, das ist weder ein Naturgesetz noch ist das religiös begründet.
Jetzt gleich noch institutionelle Anleger, ich meine, das sind wir ja alle über unsere Pensionskassen, oder? Und wenn wir jetzt, meine, heute in den Zeitungen können lesen, wie gut dass die 2024 gewirtschaftet haben, die haben irgendwie bis zu 9% Rendite, wo sie jetzt dann wieder einen Teil davon ihren Versicherten weitergeben. Aber eigentlich geben wir ja das Geld nachher hinten durch wieder aus für die höheren Mietzinsen. Also, das ist ja schon ein bisschen absurd.
Also ganz böse gesagt, könnte man sagen, wir zahlen das Leben lang zu viel Miete, um nachher eine schlechte Rente zu haben. Genau. Also man hat dazu mal bei der Einführung von der Pensionskasse darüber diskutiert, ob das ein gutes System ist oder nicht.
Aber
und es hat Menschen gegeben, die das keine gute Idee gefunden haben.
Können wir nicht bei der Pensionskasse sagen, ihr dürft nur noch 10% in Immobilien investieren? Ich meine, das machen wir da. Die Pensionskassen müssen ja Mündel sicher anlegen, die haben ganz viele so Investitionsvorschriften, dass das sicher ist und dann nehmen wir einfach die Immobilien dort auch noch rein.
Ja, aber die Immobilien sind eben der gute Teil. Die Schwierigkeit ist, dass die Sicherheit, die Stabilität in diesen Portfolios von der Pensionskasse sind eben die Immobilien. Also oder sie haben dann Vorschriften, einen Mindestanteil mit Immobilien zu haben, dass sie nicht spekulativ an der Börse sind, weil die Börse schwankt natürlich viel stärker als die Immobilien.
Okay.
Also wenn wir jetzt versicherungsrechtlich schauen, haben wir ganz eine andere Optik, als wenn wir wohnversorgungsrechtlich schauen. Und da kann man jetzt fernab von irgendwelchen ideologischen Diskussionen kann man sagen, das sind klassische Zielkonflikte. Ja. Das sind Dilemmen.
Also gesicherte Rente, aber dafür zahlen wir einen höheren Mietzins.
Ja.
Wir sichern unsere Rente mit höheren Mietzins. So.
Ja, oder mit konstanten Mietzinsen. Ja. Genau.
Ich würde noch etwas sagen zu der Regulierungsidee, wenn man das anders würde machen, ob das jetzt bei der Rechnungslegung ist oder in anderen Gebieten, wo wir sie nämlich haben, oder bei der Maximalrendite auf dem Mietmarkt, wo die Realität einfach so ist, dass die regelmäßig überschritten wird. Also es gibt gewisse Regulierungen, wo die Mietexplosionen eindämmen sollten. Das ist aber nicht umsetzbar, weil die Leute das nicht anfechten. Wenn sie es würden anfechten, ist es zum Teil sehr kompliziert für die Beweisführung, ob die Rendite jetzt zu hoch ist, oder, wo das Unternehmen erzielt. Dann gibt's all die Zugewanderten, die gar keine Ahnung haben, dass es überhaupt so eine Regulierung gibt. Die zahlen halt das, wie es ausgeschrieben ist, und akzeptieren
jetzt
das.
Jetzt gleich nochmal zurück, oder? Jetzt, wenn wir rechtlich nachdenken, dann gibt's ja eigentlich einen Brems für die Renditeorientierung, oder? Und das heisst eigentlich Obligationenrecht und das Bundesgericht, wo sagt eigentlich, eine Rendite darf höchstens 2% über einem Referenzzinssatz sein, also 3,75% im Moment. Wieso greift denn das nicht? Also das hat man ja, den Wohnungsmarkt hat man von der Renditenmaximierung wollen schützen.
Ja, eigentlich haben wir in der Schweiz, wir nennen das Kostenmiete Plus. Also Kostenmiete plus ein Zuschlag für die Zinsung vom Eigenkapital. Es gibt ja Vorschläge, wie man das könnte regulieren. Es ist ein Vorschlag gefallen, dass man eine Pflicht einführt, dass man das muss deklarieren und dass das kontrolliert wird. Also ich meine, bei der Mehrwertsteuer in diesem Land funktioniert das genau gleich. Wir als Unternehmen deklarieren Mehrwertsteuer frei deklarieren auf einem Blatt A4. Machen wir unsere Mehrwertsteuerabrechnung. Und das ist Selbstdeklaration. Und alle 4-5 Jahre kommt 2-3 Tage jemand von der Mehrwertsteuerkontrolle, kommt bei uns ins Büro, wir gehen dann abends zusammen zum Mittagessen und trinken zusammen Kaffee und die kontrollieren unsere Bücher. Und am Ende gibt es einen Bericht und da heisst es, jawohl, ihr habt das richtig gemacht oder ihr habt das nicht richtig gemacht. Und das ist durchsetzbar, das wird gemacht. Und Mehrwertsteuer ist ja dann doch, also das heisst auf jedem Weckli, oder? Das ist ein umfangreicher, das ist komplizierter wie bei der Miete. Und dort geht's. Und darum sehe ich nicht ein, wieso, dass man es bei der Miete nicht könnte machen. Es ist natürlich auch so, wenn man schaut, wie die Verteilung im Bundesparlament ist, hat es kürzlich einen Bericht herausgekommen, dass etwa 70% von allen ParlamentarierInnen irgendeiner Form etwas mit dem Immobilienmarkt zu tun haben. Und dann ist es auch klar, dass das Kräfteverhältnis nicht so ist, dass man das gerne hätte.
Und bei den Leuten in der Bevölkerung sind wir ja bei 60% Mietenden und 40% Hauseigentümer.
Dort wäre es vielleicht dann ein bisschen anders, ja. Und das merken wir natürlich auch jetzt in gewissen Mietrechtsvorlagen. Wir haben es ja gesehen bei den letzten Abstimmungen, dass das kehrt, etwas, was bis jetzt in diesem Land nicht möglich war. Bis jetzt hat man in diesem Land immer gesagt, ja, Mietrecht, das ist schwierig, weil jeder hat dann einmal ein Häuschen und der schaut voraus und schaut, dass er dann selber nicht oder er erbt noch. Und das hat aber geklärt. Und dort merkt man, dass das bei den Leuten wirklich angekommen ist. Mhm. Und das betrifft eben nicht nur Leute mit tiefen Einkommen. Also ich meine, wenn man schaut, wer jammert, dass er kein Eigentum mehr kann erwerben, das sind das unter anderem auch Anwältinnen und Anwälte, wo man bis jetzt nicht hat müssen Angst haben, dass die am Hunger durchgenagt.
Also neue Mietrechtsvorlagen werden es schwer haben, wenn sie die Vermieter besser stellen gegenüber den Mietern. Das ist
wenn sie vom Hauseigentümerverein und Konsorten kommen, dass man das so einseitig machen will, wie das im Moment aussieht, dann hat es das schwer. Ja. Die Hoffnung ist, dass die anderen Vorlagen, die dann kommen, dass dann die Zuspruch haben.
Jetzt aber ich meine, jetzt, wenn man schaut, was so zu reden gegeben hat in den letzten paar Wochen, also jetzt auch wieder Zürich, aber ganz schweizweit, da ist ja nicht ein institutioneller Anleger gewesen, der voran zu reden gegeben hat, sondern eine Privatbesitzerin von diesen Sugushäusern, oder? Wo dann gekündigt wurde, auf 3 Monate raus, und eine Totalsanierung für 200 Mieter und Mieterinnen heisst, dass jetzt in der Stadt Zürich neue Wohnungen suchen. So Leerkündigungen sind nachher aufs Parkett, hat man viel diskutiert darüber. Wie kann man denn so renditeorientierte Lehrkündigungen beikommen? Also was gibt es da für Instrumente?
Und ich hätte gesagt, der Fall ist medial relativ stark aufgekocht, weil er auch so augenscheinlich ist. Also es ist eindeutig. Ich bin auch der Überzeugung, dass das von Mietgerichten und zuerst von der Schlichtung keinen Bestand wird haben. Also da gibt es ja nicht einmal ein Baugesuch scheinbar. Also eine Kernsanierung und eine Änderung von der Wohnungseinteilung, das heisst, das ist eigentlich, dann hat das eine Grösse, wo das ein Baugesuch und eine Baugenehmigung braucht. Und solange das nicht eingereicht ist, ist das eigentlich nicht haltbar. Also das wird höchstwahrscheinlich gerichtlich nicht durchkommen. Aber das Schwierige an dem ist, dass jetzt ein Fall, ein Skandal macht, wo eben im Versteckten in Zürich Nord und an anderen Orten schon lange passiert. Und das haben wir einfach nicht so auf dem Radar. Also in den Sugushäusern, das ist mitten im Kreis 5. Man fährt mit dem Tram vorbei, es wohnen verschiedene Medienschaffenden dort.
Oder sogar mit der Bahn, oder? Wenn man reinfährt, sieht man
das. Mit der Bahn, genau. Und das hat jetzt eine sehr hohe Präsenz in unserer Wahrnehmung. Aber es gibt natürlich viele solche Fälle, die viel unscheinbarer ablaufen. Und das ist sehr unglücklich.
Gibt es denn politische Vorstöße, die das begrenzen wollen? Im Kanton Zürich beispielsweise ist da die Wohnschutzinitiative, also dass man nach Mieterhöhung nach Sanierungen will eingrenzen oder das Vorkaufsrecht und so weiter. Sind das so Instrumente, die man genau dort will einsetzen oder ist das
das sind Instrumente, die entstehen, wenn das so aus dem Ruder läuft. Und das ist sicher ist das ein Hinweis auch für die, die gerne mit Immobilien Geld verdienen. Also wenn sich die Immobilienwirtschaft nicht selber bewegt, dann wird sie bewegt. Und dann werden die Gesetze, die ja scheinbar so schwierig sind, dass nicht mehr gebaut wird, was ich auch nicht glaube, die kommen wir dann vielleicht noch dazu. Dann gibt es eben noch mehr von denen.
Eben, das ist
dann
ein
sind
Punkt,
eigentlich oder? Die sie nicht wollen, schuld, dass sie sie gibt.
Oder das ist ja das, was auch immer eingewendet wird, dass wenn man das Bauen komplizierter macht, eben durch so Deckelungen, durch Zwänge, durch Renditenbegrenzungen, dass dann halt einfach weniger gebaut wird. Und weniger, wenn weniger gebaut wird, dann gehen wir dann noch mehr auf, dann haben wir noch mehr ein Problem. Leuchtet dir das ein, Peter?
Ich glaube, vieles geht einfach viel zu langsam, oder? Wenn wir uns dieser enormen Dynamik aussetzen, und das wollen wir ja, es gibt ja einen Konsens, dass die, einen breiten Konsens, dass wir die Zuwanderung in die Schweiz auch wollen, oder? Also, das hat sich bis jetzt nicht geändert.
Gut, das sehen wir dann, da gibt es ja mal eine Abstimmung darüber.
Ja, ja, aber selbst wenn die angenommen würde, würde das ja noch viele Jahre so weitergehen. Also, eigentlich gibt es einen Schulterschluss von links bis Mitte rechts, dass man Personenfreizügigkeit gut findet und halt, das ist ein
gut, das ist jetzt deine Prognose, aber lassen wir es mal so
stehen. Ja. Wenn man, das heisst auch, wenn wir dieser Dynamik ausgesetzt sind, dass man dann in einer gewissen Geschwindigkeit auch Lösungen muss finden. Und da gibt's Beispiele halt, wo es dann 10, 20 Jahre geht, bis ein Bau kann realisiert werden, wo ja Genossenschaften zum Teil selber auch davon betroffen sind.
Also Bauen geht zu lang, es hat zu viele Einsprachmöglichkeiten, Bewilligung, Denkmalschutz,
ja,
all das.
Ja, und das ich glaube, das können wir uns schlichtweg nicht leisten, um mit dieser Dynamik können, so zu bestehen, dass eine Mehrheit der Leute zufrieden ist und findet, mal, es gibt gute Angebote auch zum Wohnen in dem Umfeld.
Du bist auch Architekt, Andreas. Also wie siehst du das mit all diesen Beschränkungen, dass es das kompliziert ist zu bauen? Darum macht man es nicht.
Es gibt ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ehrlich gesagt muss man sagen, dass es nicht wahnsinnig viel neue Gesetze gegeben hat in den letzten 20 Jahren. Also, dass der Einbruch in der Wohnungsproduktion, der kommt nicht wegen mehr Vorschriften, sondern der Einbruch in der Wohnungsproduktion kommt vor allem davon, dass es eben inzwischen wieder attraktivere Anlagemöglichkeiten gibt fürs Geld. Und ich habe es gesagt, der höchste Treiber für die Wohnbauproduktion ist das Geld verdienen. Und wenn es attraktivere Möglichkeiten gibt, dann geht das eben wieder raus. Und das andere Herz in meiner Brust sagt natürlich schon, dass die Bewilligungsverfahren recht kompliziert sind, sehr aufwendig sind. Wir haben viele grosse Projektentwicklungen gemacht in den letzten 30 Jahren und die sind alle mindestens 10 Jahre gegangen. Also ab 100 Wohnungen ist das einfach so, dass das sehr lang geht. Es ist natürlich auch so und das ist jetzt auch, also wir müssen einfach aufpassen, dass wir das nicht zu fest vereinfachen. Das ist eine recht komplizierte Gemengelage. Es sind sehr viele unterschiedliche Rahmenbedingungen. Wir sind auch damit konfrontiert, dass die Verwaltungen natürlich grösser geworden sind. Sie sind aber grösser geworden, weil sie mehr Aufgaben nicht bekommen haben. Also das Wohnungsproblem ist ja nicht das einzige, was wir haben. Wir sind gleichzeitig in einer Klimakrise, die uns ziemlich beschäftigen sollte, höchstwahrscheinlich. Und das heisst, es gibt Themen, die kommen, die bearbeitet werden. Das heisst, es gibt Fachstellen, die diese Themen bearbeiten. Das sind Themen, die in Gesetz Einfluss nehmen und nachher im Bewilligungsprozess abgehandelt werden müssen. Und jede Fachstelle hat eine Expertin und einen Experten. Und die wollen gehört werden und die machen Merkblätter und die wollen irgendwie in den Verfahren berücksichtigt werden. Mhm. Und wenn man das, wie wir das machen, seit 100 Jahren aufeinander aufbiegt, dann ist das einfach so kompliziert.
Ja, aber es ist zu viel Bürokratie, da gleich drin. Das
es ist zu viel Bürokratie, schon. Aber einfach jetzt zu schreien, es ist zu viel Bürokratie. Man muss dann sagen, was will man denn weglassen? Mhm. Wenn neu jemand ein Kind runterfällt, dann sagt man, die Geländer müssen nicht mehr einen Meter hoch sein, sondern sie müssen 1,20 Meter hoch sein. Und dann gibt es ein neues Gesetz. Und alle finden es richtig. Und dort in diesem Umfeld müssen wir für uns vielleicht schon überlegen, wo braucht es denn und wo braucht es vielleicht weniger. Es ist ja verrückt, dass man über jedes Detail in den Häusern redet, aber über die Miete reden wir nicht. Und jetzt muss ich sagen, was betrifft uns denn wirklich ganz, ganz fest?
Also über jedes Baudetail, Mensch, von der Höhe vom Geländer bis
alles. Genau, reden wir alles, aber Miete ist eine Privatsache.
Okay. Also jetzt haben wir so eine Tour d'Horizon gemacht über die Ursachen und vielleicht, wenn die Hörer und Hörerinnen denen glücklich jetzt vielleicht Tore, weil jetzt haben wir einen Riesenweg gemacht zwischen der Arbeitszuwanderung, Arbeitskräfte, Verteilen von Arbeitskräften, irgendwelche Rechnungslegungsvorschriften bis hin zu Denkmalschutz und Lärmschutz und sonstigen Bauvorschriften. Einfach um die Sache jetzt mal noch ein bisschen abzubrechen und so ein bisschen weiterzugehen. Wenn jetzt du bist, ist drei Lösungsansätze skizzieren, Peter. Welches wären die drei Sachen, die wir jetzt könnten anpacken könnten, wo wir vordringlich daran arbeiten müssten, dass wir da etwas verändern können? Und nicht grounded, weil es so komplex ist und es man nicht mehr versteht.
Also ganz konkret, etwas, was eine Verbesserung bringen würde, ist, wenn die gemeinnützigen Bauträger, wenn der Anteil könnte erhöht werden, indem sie eben bei einem Verkauf von Land ein Vorkaufsrecht haben. Das wird ja verlangt in einer Initiative.
Also mehr gemeinnützige Wohnungen,
genau, durch Vorkaufsrecht. Genau, und über den Weg Vorkaufsrecht. Weil im Hintergrund, eben, wir dürfen nicht vergessen, in dieser Dynamik besteht immer Gefahr, dass wir so ein bisschen Ghetto-Bildungen haben, oder? Dann hat es auch immer nur noch die Reichen dann im Stadtzentrum und irgendwo außerhalb sind dann die anderen. Das, was wir kennen aus anderen Städten in Europa, und das wollen wir ja, glaube ich, eigentlich nicht in der Schweiz, und sind auch stolz darauf, dass das, funktioniert hat. Ja, ja, dann eben gegen die illegal hohen Renditen vorgehen. Die sind ja eigentlich verboten. Dort muss das Controlling besser funktionieren, sprich obligatorisch werden.
Und nicht nur Anfechtung von Anfangsmietzinsen und so.
Genau, von Leuten, die auch Angst haben oder es dann auch nicht können beweisen können, weil sie den Zugang zu den Informationen haben, das muss man irgendwie kontrollierbar machen. Und eben, Neubauten müssen effizienter können realisiert werden. Da braucht es Einschränkungen bei den Einsprachemöglichkeiten oder die müssen zumindest beschleunigt behandelt werden. Okay.
Drei Punkte, Andreas, wo siehst du? Hauptlösungsansatz, Prioritäten, wo müssen wir aktiv werden?
Ich beschränke mich auf drei und beschränke mich natürlich eher ein bisschen auf andere, die noch nicht gewählt worden sind, dass es spannender wird. Also ich glaube, wo ich ein grosses Potenzial sehe, ist wirklich im Zusammenrücken. Und das muss man aber gut begleiten. Es ist, man redet ja schließlich immer um die Heimat der Leute, wo sie wohnen. Genossenschaften regeln es über Belegungsvorschriften. Das heisst, die Anzahl Personen pro Seis ist die Wohnungsgrösse. Und wenn ein Kind auszieht oder eine Beziehung auseinandergeht, gibt es eine Zügelfrist und nach dieser Zügelfrist muss man können umziehen.
Da kommen wir darauf zurück.
Ja. Ja. Und das heisst aber, dass man natürlich muss ein Angebot haben muss. Und wenn man jetzt sich das würde überlegen, dass man das auch im Rest vom Bestand macht, dass es eine Möglichkeit würde geben, dass man zu einem vergleichbaren Mietzins könnte zügeln, dann würde das höchstlich noch viele dazu motivieren, wirklich das zu machen.
Gut, also Punkt 1 zusammenrücken. Punkt 2.
Sehr zusammenrücken, vielleicht noch als Beispiel, warum. Wir haben 1968 430'000 Einwohner in der Stadt Zürich gehabt und haben heute bei einer Stadt, die mindestens doppelt so gross ist, wieder gleich viele Einwohner.
Also wir früher noch engerem Raum
geredet. Wir brauchen wahnsinnig viel Platz. Okay. Oder das ist die Fehlallokation, die ich nicht genannt habe. Ja. Das andere würde ich auch sagen, Peter hat es schon gesagt, mehr Genossenschaften. Also es braucht, wir müssen über die Landfrage reden. Wem gehört das Land und wie dürfen wir über das verfügen? Und ich muss natürlich das Vorkaufsrecht auch erwähnen, weil ich bin selber in dem Initiativkomitee, der Verband Wohnbaugenossenschaften Zürich steht dahinter. Das ist aber nicht ein Förderungsinstrument für gemeinnützige Wohnbauträger, sondern der Staat, also die öffentliche Hand, die Kommunen, sollte die Möglichkeit haben, das Land, das auf dem Markt ist und zum Verkauf ist, können zu erwerben, also in das Geschäft können einsteigen.
Und das Dritte?
Das heisst also mehr das Vorkaufsrecht, mehr Genossenschaften. Und das Dritte würde ich eine Chance sehen, Kooperation. Dass sich eben die gewinnorientierten Akteure auf dem Markt überlegen, was dann ihr Beitrag ist zur Lösung von dieser Krise. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Also es geht auch darum, dass die Mieten nicht zahlbar sind. Und da bieten wir uns als Genossenschaften an. Wir haben auch schon verschiedene solche Kooperationen gemacht, wo man zum sagt, Beispiel, einen Teil gibt man einer Genossenschaft. Wir haben das in der Manegg sehr intensiv gemacht.
Das ist Zürich auch, ja.
Zürich Manegg hat man, ist ein Gestaltungsplan gewesen, wo ein privater Grundeigentümer hat wollen bauen und hat der Gemeinderat gesagt, ja, das darfst du kommst auch mehr Ausnützung über, aber ein Drittel von dem muss genossenschaftlich werden. Es hat dann dort im gleichen Gebiet Private gegeben, die gemerkt haben, das ist eigentlich noch ein guter Weg. Das, wo entsteht, ist eigentlich recht interessant.
Und dann kann man Einsprachen minimieren.
Es nimmt uns zum Fokus aus. Okay. Also, die Behörden finden das lässig, die Bevölkerung findet das lässig. Man kommt vielleicht ein bisschen weniger Gegenwind über. Und sind dann freiwillig gekommen und haben gesagt, könnten wir nicht zusammen mit einer Genossenschaft. Und das heisst ja nicht mehr, hat er keinen Gewinn, sondern man hat ein bisschen weniger. Okay. Und ich glaube, über das müssten wir wieder, eine gewisse Genügsamkeit müssten wir uns wieder ein bisschen auferlegen können, wo man sagt, jawohl, man soll etwas können verdienen, aber das muss im Mass sein.
Also zusammenrücken, Genossenschaften, Kooperationen von Privaten, genau, mit gemeinnützigen Wohnungsbau. Jetzt, bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Im weiteren Verlauf des Podcasts möchte ich gerne auf Genossenschaften eingehen und was die können bringen für die Lösung des Wohnungsproblems und aufs Zusammenrücken nachher die ganze Geschichte. Jetzt Lösungsansatz Genossenschaft. Wir reden ja über die Wohnungsnot und die hohen Mietzinsen. Und wir haben über die renditeorientierten institutionellen Hauseigentümer geredet, die den Markt anheizen. Und auf dem Wohnungsmarkt gibt es ja aber nicht nur die Hauseigentümer, die institutionellen oder privaten, sondern auch der Staat und eben die Wohnbaugenossenschaften. Das sind so verschiedene Player. Jetzt gemäss dir, Andreas, sind mehr Genossenschaftswohnungen eine von der Lösungen. Auch du, Peter, hast das gesagt, mehr gemeinnützige Wohnungen für das Wohnungs- und Mietzinsproblem. Ich möchte das noch ein bisschen ausleuchten. Jetzt, Peter, was unterscheidet ein Privateigentümer, ob jetzt Einzelperson oder institutionell, von einer Genossenschaft?
Also, wir haben eigentlich jemanden, der da noch viel mehr Spezialist ist, aber ich versuche es mal kurz zu schreiben. Also, ein Genossenschafter hat Anteil an der Genossenschaft und ist darum eine Art Miteigentümer von dieser Siedlung, von dieser Wohnüberbauung, oder? Und als Miteigentümer hat er auch ein Mitbestimmungsrecht. Also, er ist so ein bisschen Wohneigentümer auch. Und nicht nur Mieter, ist eine Mischform. Und das Entscheidende aber ist aber auch bezüglich der Entwicklung von der Miete, dass die Genossenschaften nicht renditeorientiert arbeiten dürfen, sondern eine Kostenmiete müssen verrechnen. Also, was es halt effektiv kostet, das Haus zu bauen, zu unterhalten und so weiter, das darf verrechnet werden an Miete. Und es ist dort nicht nur jemand, der einen Profit abschöpft, wie das eben bei einem privaten Vermieter kann sein.
Okay, super. Also ich bin selber Eigentümer. Also ich meine, ich weiss das ja selber. Ich bin eine Genossenschaft geworden. Ich bin selber Eigentümer. Ich meine, ich persönlich bin Miteigentümer von einem eigenen Immobilienportfolio von 500 Millionen Franken. Also das, als ich das erste Mal realisiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, boah. Und wir haben irgendwie Miteigentümer, also besser gesagt Genossenschaftenversammlungen, 1000 Leute, ich mag mich erinnern, im Volkshaus da zusammenkommen, das ist ein Drittel von allen, die dort wohnen. Und wir haben mit Urnenabstimmungen darüber entschieden, ob wir jetzt noch eine Bäckerei wollen oder ob wir jetzt, wie das weitergeht mit unserem Ding. Also es ist schon ein eindrückliches Erlebnis von Demokratie mit Eigentum, oder? Also auch wenn am Schluss die Verwaltung sehr viel entscheidet und man natürlich gerne delegiert, aber so das Erlebnis von 1000 Menschen bis morgen meins, 3 Urnengänge, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten, am Schluss über so Fragen abgestimmt. Also das ist schon ein spezielles Feeling von Eigentum auch. Oder darüber hat man Solaranlagen und in einer Genossenschaft hast du halt riesen Flächen, oder? Du hast nicht nur ein Häuschen, sondern du kannst plötzlich sagen, wir machen auf allen Solar- oder Erdsondenbau. Also da kannst du mit darüber entscheiden und du hast einen gewissen Leverage. Das ist schon noch eindrücklich.
Was auch erfordert, dass die Leute ein bisschen mitdenken und auch erwünscht ist, oder? Also heute gerade manchmal haben vielleicht die Leute das Gefühl, ja, oh, ich will Genossenschaftswohnung, weil die wäre billiger, oder? Also das ist, glaube ich, und zumindest im Ursprung von diesen Genossenschaftsbewegungsideen schon nicht nur da, sondern dass man sich da auch in dieser Community aktiv für das Weiterentwickeln von dem Teil interessiert.
Ist schon die Idee, aber du kannst es anderen natürlich schon auch leben, gell?
Also ja, das wird auch sehr oft wahrscheinlich gelebt.
Jetzt, Andreas, du als Präsident vom Verband Wohnbau Genossenschaften Zürich. Ich meine, in der aktuellen Diskussion wird ja häufig auch gesagt, dass Mieten in den Genossenschaftswohnungen nur darum so tief sind, wie das Land zu einem tiefen Baurechtszins vom Staat bekommen und damit alle Steuerzahler eigentlich die billigen Genossenschaftsmieter mitfinanzieren. Ist das so? Oder wie?
Nein, es ist überhaupt nicht so. Die Mehrheit vom Land, wo Genossenschaften darauf bauen, haben sie auf dem freien Markt erworben. Aber eben, wenn man natürlich 1900 ein Stück Land gekauft hat, hat man darüber gestritten, nicht, dass 20 oder 40 Rappen der Quadratmeter kostet. Und das Land ist heute noch zu diesen Preisen in den Büchern. Und das ist der Wert, der natürlich beeinflusst, dass die Miete am Schluss unter anderem so günstig ist, weil eben in diesen 100 Jahren niemand Geld herausgezogen hat.
Und die müssen dann nicht nach internationalen Rechnungsnormen ihre Verkehrsarten und so einstellen?
Nein. Also die sind das ist der Unterschied. Das habe ich gesagt, das ist systemischer, oder? Genossenschaften sind nicht die besseren Menschen, sondern sie haben meiner Achtung nach einfach das bessere Organisationssystem, das leistungsfähiger ist. Okay. Und zwar leistungsfähig dort, wo es eben den Nutzen stiftet, bei den Menschen, die dort drin wohnen.
Und eben so internationale Rechnungsnormen nicht einfach den Preis langsam aufschrauben und sie müssen Rendite generieren, dass sie überhaupt noch irgendwie dastehen. Aber jetzt, gleich nochmal, wenn Land zum Verkauf kommt, oder besser gesagt, wenn so ein Baurecht Baurecht heisst ja quasi, du hast irgendwie 99 Jahre, oder? Und kannst dir drauf deine Häuser anstellen. Wenn das wieder vergeben wird, könnt ihr auch Private mitbieten oder nur Genossenschaften?
Es ist unterschiedlich. Die Stadt Zürich schreibt in der Zwischenzeit, weil wir natürlich das Drittelsziel haben, das heisst ein Drittel von allen Mietwohnungen, das steht so in der Grundordnung, in der Verfassung von der Stadt Zürich, dass ein Drittel langfristig bis 2050 ein Drittel von allen Mietwohnungen soll genossenschaftlich sein. Unter dem Aspekt schreibt die Stadt Zürich eigentlich ihre Baurechte vornehmlich an gemeinnützige Bauträger aus. Und das ist aber gekoppelt mit einer relativ langen Liste von Auflagen. Das heisst, 30% von diesen Wohnungen müssen subventioniert werden. Das heisst, die Genossenschaft verwaltet staatliches Geld, das sie damit Wohnungen vergünstigen. Also nicht die Genossenschaften werden subventioniert, sondern die Leute, die in diesen Wohnungen wohnen, kommen über einen Zinsverzicht vom Staat zu einer günstigen Miete. Das ist eine Dienstleistung, die Genossenschaften
noch geschwind zur Transparenz. Das ist bei mir also nicht so, nur zu sagen.
Ich habe keine
subventionierte Wohnung. Ich zahle sogar noch ein bisschen mehr Miete, damit man nachher ärmere Leute könnte den Mietzins ein bisschen senken.
Nein, subventionierte Wohnungen sind für Menschen, die sich an dem Belegungsregime unterwerfen, erste Bedingung, und zweite Bedingung, Einkommensvorschriften haben. Also es gibt ein Maximalinkommen, das man verdienen als Familie oder als Paar, wo einem die Subventionsberechtigung gibt. Und wenn man das überschreitet, muss man ausziehen.
Und grundsätzlich könnten auch Private dann mitbieten und sagen, ich übernehme das im Baurecht, und wenn sie wieder Kostenmiete akzeptieren und all die Bedingungen würden akzeptieren, dann könnten auch sie nachher dort bauen.
Ja, jetzt wollen wir präzise bleiben. Jetzt habe ich über die subventionierten Wohnungen geredet.
Okay,
jawohl, subventionieren kann auch ein Privater. Das ist eine kantonale Wohnbauförderung. Wohnbauförderungsgesetz ist das geregelt und es gibt eine Verordnung dazu. Und es sind auch gewinnorientierte dort zugelassen. Lustigerweise gibt es keinen einzigen, der das macht. Also kein einziger gewinnorientierter bietet subventionierte Wohnungen an und bietet dem Staat die Dienstleistung.
Das machen
nur gemeinnützige
Wohnbaugenossenschaften.
Weil es ist kein Geschäft, oder? Die gemeinnützigen Wohnbauträger werden nicht entschädigt für die Arbeiten. Und es gibt sogar in der Komplexität vom Modell Situationen, wo ein Teil von dem Geld sogar von der Genossenschaft gezahlt wird, weil die Miete nicht so häufig angepasst wird, wie sie müsste. Also das ist eine sogenannte Win-Win. Situation, aber nicht für die Genossenschaft. Und darum gibt es ja keine Private, die das macht.
Okay.
Und jetzt haben wir aber, die Frage war ja bei den Baurechten. Das ist in der Hoheit von der Kommune, wo die Baurechte gibt, oder von privaten Landeigentümern, das gibt es übrigens auch, wo das Land im Baurecht abgeben. Das Baurecht heisst, es ist eine beschränkte Nutzungsdauer. Für 80 oder 100 Jahre kommt man die Möglichkeit, über ein Grundstück zu bebauen, dort Wohnungen zu vermieten, und das fällt nach 80 oder 100 Jahren wieder zurück. Und das macht es ein bisschen schwieriger, weil ja dann das Land eigentlich wieder zurückfällt und wieder in einem Vermarktungsmechanismus wäre, jetzt bei einem Privaten. Bei der öffentlichen Hand ist es das meistens nicht. Und dort entscheidet die Stadt frei, ob sie das privaten oder nicht privat, also genossenschaftlichen oder gewinnorientierten anbietet. An der Diestrasse in Zürich-Hönk hat es ein Projekt gegeben unter einer damaligen Finanzvorsteherin, Vollewieder, wo das zu gleichen Teilen an einen Gewinnorientierten angeboten hat und an einer Genossenschaft. Der Gewinnorientierte hat jetzt Stockwerkeigentum gemacht. Stockwerkeigentum im Baurecht. Und das ist nicht ganz einfach, weil die Banken gesagt haben, ja, also jetzt den Kredit, eine Hypothek auf einem Baurecht, das finden wir jetzt nicht so attraktiv. Und jetzt da in der Nachbarschaft, wo wir jetzt da gerade sind, auf dem sogenannten Kochareal, wo die Stadt ja auch Baurecht an Gemeinnützige rausgegeben hat, gibt es ein drittes Baurecht, ein kommerzielles Baurecht, wo eine Unternehmung Gesend gegangen ist, wo dort ein Gewerbehaus im Baurecht realisiert. Also es gibt durchaus auch private Baurechte.
Und auch Muster und die verpflichtet sich dann einfach Kostenmiete?
Ja, das ist dann... Ja, nein, das ist es nicht. Im engeren Sinne, er hat aber auch keine Vorzugskonditionen auf dem Baurecht. Also wenn man dann sagt, das Baurecht sei attraktiv, und das ist es in den Konditionen, habe ich gesagt, ist bei den gemeinnützigen Bauträgern ein relativ langer Forderungskatalog damit verbunden. Okay. Eben das eine war die subventionierten Wohnungen. Es führt dazu, dass 1% vom gesamten Bestand von dem Bauträger im Sozialdepartement muss angeboten werden für Notwohnungen. Meistens ist eine Verpflichtung für einen Kindergarten dabei und so weiter. Also die Liste ist relativ lang.
Okay, also jetzt nochmal schön zusammengefasst.
Es gibt eine Gegenleistung für eine Zusammenfassung, es gibt eine Gegenleistung für den tieferen Baurechtszins.
Genau, und gleichzeitig viele Genossenschaften haben es gar nicht im Allrecht, sondern die haben ihr Land, das sie selber besitzen, haben es aber einfach vor 100 Jahren schon gekauft und sind darum günstiger.
Oder kaufen sie jetzt, ja, also für die Genossenschaften ist es attraktiver, Bauland zu kaufen, weil sie dann in viel längerer Frist können rechnen. Also wenn die Genossenschaft kann entscheiden kann zwischen Kaufen oder Baurecht, dann kauft sie.
Okay. Peter, bei deiner Wohnungssuche, da hättest du eine Genossenschaftswohnung bekommen. Wieso hast du die nicht genommen?
Ja, also wir haben eine bekommen, und dass wir sie überhaupt bekommen haben, vielleicht zum Sagen, ist ein sehr ein spezieller Fall. Also die ist ausgeschrieben gewesen, für Leute ab 60. Ich bin zwar noch nicht 60, aber meine Partnerin. Was ja interessant ist, die wollen dort ein bisschen für eine Durchmischung sorgen. Oder? Das ist nicht so, dass nur alles Ü60 dort drin wohnen, aber doch ziemlich viel. Es ist völlig am anderen Ende von dort, wo ich jetzt wohne, mein soziales Umfeld ist, Mutter von meiner Partnerin wohnt. Und das ist dann letztlich, ich glaube, das, was den Ausschlag gegeben hat für uns, dass es eine gute Idee ist, wo wir auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt können vorstellen können, immer so zu wohnen. Aber in dem Fall ist es vielleicht auch ein bisschen ein Entscheid für die Jugend.
Also sie haben noch nicht in das Alter setzen.
Ja, mag auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Also es sind nicht nur alte Ideen. Und es ist eigentlich ein schöner Bau für uns. Nicht jetzt super attraktiv für das konkrete Objekt, das angeboten worden ist. Aber ja, es ist uns auch nicht einfach gefallen, aber wir haben gefunden, vor allem aus sozialen Gründen, von der Nähe, von Angehörigen, die jetzt schon, du kannst eher alt sind und so, und das Hin und Her ist es für uns einfach praktischer. Und wir haben dann gesagt, ja, jetzt können wir es noch finanzieren, irgendwie so. Wir sollten sonst halt ein bisschen vielleicht einschränken, und wir gehören dann nicht zu denen, die sich noch ein wahnsinnig teures Auto oder eine Ferienwohnung leisten können, dran. Aber es geht jetzt, aber vielleicht, das kann sich ändern dann. Ja. Pensionierung kommt dann irgendwann, man weiß nicht genau wann.
Nochmal, das Image von der Genossenschaftswohnung, das hat sich schon recht verändert, oder? Also, total, sind ja lange ist das nicht so attraktiv gewesen für gut verdienende Genossenschaftswohnungen.
Sie haben auch anders gebaut, muss man sagen, oder? Also, so ist mein Eindruck. Also, lang sind das sehr, sehr viel weniger attraktive Wohnungen gewesen, und ich habe auch so bis vor 20 Jahren zurück, oder so 30 Jahre, ist klar gewesen, das ist eine gute Sache für Leute, die sehr wenig Geld haben, die sehen, gut gibt's das, und die gehen in eine Genossenschaft, und alle anderen, hast du auch etwas gefunden, oder? Wie ich da den privaten Vermieter gefunden habe, der zu sehr fairen Bedingungen eigentlich die Wohnung vermietet hat. Es ist wie kein Druck gewesen, jetzt will er in eine Genossenschaft gehen. Und die Genossenschaft haben angefangen, ich sage jetzt nicht luxuriös, aber doch für so einen Mittelstand interessante Konzepte zu realisieren. Halt, ein bisschen grössere Wohnungen. Sie sind immer noch nicht riesig, oder? Also, aber so mit Terrassen und weiss ich was, einfach, die sehr attraktiv sind und wo auch Leute finden, die gut verdienen. Mal könnte man es dann gut vorstellen.
Andreas, ist das für Genossenschaften problematisch, dass jetzt sie attraktiv werden für gut Verdiener?
Nein, das ist eigentlich nicht problematisch. Es braucht einfach ein System und eine Art eine Vermietungsrichtlinie, wo ein Guidance gibt, wem will man die Wohnungen wirklich vermieten. Und wir merken, dass jetzt vor allem in grösseren Neubauprojekten, die verschiedene von unseren Mitgliedern machen, das sehr sorgfältig gemacht wird. Also inzwischen gibt es auch digitale Tools, wo man eine Art eine Verteilungskurve hinterlegt, wo man sagt, aus welchem Einkommenssegment mit wie vielen Personen. Das voran ein bisschen zusammenschustern und nachher nach diesen Guidelines vermieten. Das ist also nicht einfach der schneller ist der geschwinder. Schon auch, weil wir natürlich eine Übernachfrage haben, oder? Wenn wir heute 100 Wohnungen ausschreiben, haben wir 5000 Bewerbungen. Und wir haben das Verteilungsproblem. Ich glaube, das schlägt kein Geist weg. Und die Frage ist aber, wie gehen wir mit dem um? Machen wir das gut?
Also bei gewissen Genossenschaften kommt man ja nur zum Handkuss, wenn man schon Genossenschafter ist. Und dort hast du natürlich schon irgendwie, das heizt ja die Neiddebatte schon ein bisschen an, oder? Dass man gar nicht reinkommt.
Ja, also, das ist ein bisschen eine schwierige Debatte, die jetzt gerade in den Medien war. Eine Genossenschaftswohnung kommt sowieso nur jemand über, der in der Genossenschaft wohnt. Okay, die einzige Frage ist, zu welchem Zeitpunkt wird man Genossenschaft?
Genau.
Man hat es da anhand von der Genossenschaft Kraftwerk Eis auf dem Kochareal diskutiert. Die Genossenschaft ist eine sogenannte offene Genossenschaft. Das heisst, es können alle, die wollen, Genossenschafter werden, unabhängig davon, ob sie dort wohnen oder nicht.
Aber die Wohnungen werden gleich den alteingesessenen Genossenschaften zuerst vergeben?
Nein, die Genossenschaft hat entschieden, dass sie die Wohnungen auf dem Kochareal nur Genossenschaften vermietet. Das führt aber, hat aber dazu geführt, dass eine Genossenschaft, die voran 700 Mitglieder hat, jetzt 5'000 Mitglieder hat. Ob das geschehen ist oder nicht, muss man dann im Nachgang sicher diskutieren.
Wir haben dann 5'000 Leute, die können mitbestimmen
können. Genau, und das ist ja auch die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Das ist bis anhin natürlich kein Thema gewesen. Sondern man hat irgendwie 700 Genossenschafterinnen und Genossenschaften gehabt und noch 100 Zugewandte. Die werden in diesen Apps auch so geführt, unter Zugewandte und Interessierte. Und das ist auch kein Thema gewesen und kein Problem. Aber jetzt, wo es natürlich klar ist, dass man entschieden hat, dass an Genossenschaften zu vermieten werden, sind jetzt alle noch Genossenschaften.
Aber das ist ja schwierig, das Kopfstimmrecht. Also, da haben wir jetzt einen Überhang
von Mitgliedern. Das ist eine Diskussion, die wir müssen führen werden. Ich bin nicht mehr im Vorstand. Ich bin ein ganz einfaches Mitglied wie alle anderen. Und das werden wir müssen in den zukünftigen Generalversammlungen diskutieren, wie man mit dem umgeht, dass es plötzlich eine Mehrheit gibt, von Menschen, die mitbestimmen können, die gar nicht betroffen sind von den eigenen Entscheidungen. Das widerspricht eigentlich dem genossenschaftlichen Modell. Und darum haben viele oder einige von unseren Mitgliedern haben eigentlich die Regel, du bist Genossenschafterin oder Genossenschafter, solange du dort wohnst. Das heisst also, wenn du den Mietvertrag unterschreibst, spätestens dann musst du Genossenschafterin werden oder nicht werden. Das heisst, jeder, der eine Genossenschaftswohnung mietet, ist Genossenschafter. Sowieso. Es ist nur die Frage von, wann ist der Eintrittszeitpunkt. Und kann man bleiben, wenn man auszieht oder
genau, kann man nicht. Genau, kann man bleiben. Oder ja. Wenn man keine hat, kann man Genossenschafter
sein. Ich habe das ehrlich gesagt immer blöd gefunden, dass man nicht kann, zugewandt sein, wenn man eine Idee gut findet, ohne selber dort zu wohnen. Aber natürlich jetzt, wo sich das Mengenverhältnis bei gewissen so stark verändert, bin ich nicht ganz sicher, ob es gescheit ist, dass Leute können, so stark mitbestimmen können, die nicht betroffen sind von ihren Entscheidungen.
Mhm. Aber kannst du mir doch noch mal erklären, warum so viele Genossenschaften keine Warteliste haben, oder? Das ist ja etwas, wo den Leuten zumindest eindrücklich geben, mal, okay, es läuft irgendwie nach einem Modus ab und wenn ich dann keine überkomme oder wenn ich sie erst in 10, 20 Jahren überkomme, dann ist es für mich erklärbar, oder? Und der Effekt, wenn man sagt, nein, es ist zu, der Schalter ist zu, kommen Sie nicht, dann, das in der Lade halt bei vielen Leuten so ein gewisses Misstrauen, oder? Das, wie das dann abläuft. Wieso machen wir es nicht?
Es ist schlicht nicht mehr bewirtschaftbar gewesen. Also die Stiftung Alterswohnung ist vor dem gleichen Problem gestanden, oder? Die haben das jetzt ja auch gerade geändert. Du hast eine Warteliste mit 1000 Menschen und die ersten 200, die du abtelefonierst, es ist ja nicht so, dass dann die Leute unter der Brücke warten, bis sie eine Wohnung bekommen, sondern sie brauchen ja dann wieder etwas. Das heisst, du hast dann deine Warteliste, dann ist potenziell verfaulet
die. Die also müssen natürlich wieder automatisch rausgehen und sie müssten aus Eigeninitiative das immer wieder erneuern, oder?
Das könnte man machen. Es haben einfach viele gemerkt, dass das eigentlich fast nicht zu handeln ist. Und sie machen es jetzt so, dass sie sagen, es wird öffentlich ausgeschrieben, es ist transparent, dem hinterlegt sind Kurven, Mindestanteil von Bevölkerungsgeschichten, wo man eine Zusammensetzung will und man füllt das so auf. Und ja, das andere Modell könnte man sich auch überlegen, dass man sagt, man macht eine Liste, wo man sich halb Jahr wieder neu muss eintragen. Das wäre möglich. Aber es hat sich einfach gesagt, dass man vielen Leuten falsche Hoffnung macht. Und es ist natürlich dann so, dass die Leute dann, wenn du dann unbedingt eine Wohnung willst, dann bist du nachher auf 50 Wartelisten. Oder? Du gehst nämlich auf jede, die du kennst. Und wenn dann jeder, der eine Wohnung sucht, auf jeder Warteliste ist, dann kannst du sagen, kann man sich überlegen, ob man den administrativen Aufwand wirklich machen soll.
Ja. Jetzt, die Zürcher FDP, die verlangt, dass bei Bewerbungen um eine Wohnung von einer Genossenschaft neue Interessenten gleich behandelt werden sollen wie Genossenschafter. Ist das eine gute Idee, Peter? Hättest du dir das gewünscht bei deiner Wohnungssuche?
Ich glaube, es ist grundsätzlich eine gute Idee, wie Andreas, also man wird ja dann sowieso Genossenschafter, wenn man eine überkommt, aber dass man die Möglichkeit hat, sich zu bewerben, das müsste, auch wenn es dann sehr viel sind, das müsste ja in unserem aktuellen EDV-Zeitalter, wo so viel möglich ist, müsste irgendwie handelbar sein, oder? Dass man ja die Möglichkeit gibt. Ich glaube, es wird einfach sehr viel von dieser Neiddebatte wegnehmen und von dem Gefühl, dass Leute da gar nicht reinkommen und andere ganz schnell oder so.
Der Präsident da von der Wohnbaugenossenschaft?
Nein, sie haben das System nicht verstanden. Nein, das geht natürlich nicht. Dass wir die Belegungsvorschriften umsetzen können, müssen Genossenschafterinnen und Genossenschaften Priorität haben. Wir müssen zuerst neu sortieren. Wir müssen nämlich zuerst können die Leute, die allein in den grossen Wohnungen sitzen, zuerst die kleinen Wohnungen geben können umsortieren und nachher, wenn umsortiert ist, und nach dem Umsortierten gibt es mehr Wohnungen wie vor dem, freie Wohnungen wie vor dem Umsortieren, das ist das Ziel. Und wenn umsortiert ist, nachher geht es auf und dann kommen neue. Ja, natürlich, wir wollen wachsen, wir wollen sehr viel mehr Menschen den Zugang ermöglichen, aber das muss in unserem System möglich sein. Mhm. Und ich habe es ja gesagt, die Debatte ist eine Scheindebatte, weil ob man jetzt am 31.12.24 Mitglied worden ist oder am 1.3.25, das spielt überhaupt keine Rolle. Also es gibt ganz wenige Genossenschaften, die ein Anciennitätsprinzip hat. Mhm. Also wenn du schon 20 Jahre Genossenschafter bist, dann kommst du eher eine Wohnung über, wie wenn du erst ein Jahr Genossenschafter bist. Aber das sind absolute Ausnahmefälle und bei den anderen spielt es einfach keine Rolle. Also das ändert nichts.
Okay, so, das lassen wir jetzt mal stehen, oder? Ich meine, wir sind doch ein bisschen in einer Bubble-Diskussion, das haben die Hörer und Hörerinnen sicher mitbekommen. Es fehlt jetzt doch schlichtweg der Präsident vom Hauseigentümerverband oder Ähnliches. Aber das werden wir sicher mal in einem anderen Podcast nachholen. Einfach jetzt noch, die Stadt Zürich, das hast ja du am Anfang vorher das erwähnt, hat 2011 beschlossen, dass bis 2050 33% von allen Wohnungen gemeinnützig sein sollten. Also städtisch oder genossenschaftlich. Es ist 2025 und die Quote liegt erst bei knapp 26%. Ist sogar ein bisschen rückläufig in dem Jahr. Wieso kommt man da jetzt nicht wirklich voran?
Ja, es sind zwei Betrachtungen. Wir kommen jetzt schon voran, wir bauen relativ viel. Aber weil die anderen noch ein bisschen mehr bauen als wir, kämen wir anteilsmässig zurück. Aber produziert haben wir relativ viele Wohnungen.
Aber irgendwie geht mir das nicht ganz zusammen mit diesen...
Das ist Prozentrechnen.
Weil absolut fehlen ja gleich Wohnungen, oder?
Ja, aber es fehlen Wohnungen in Summe. Einfach, wir haben unseren Anteil nicht können heben, aber wir sind genau gleich gewachsen wie die anderen auch.
Okay.
Aber ja, es ist eine Schwierigkeit, weil oder die Wohnbaulandverfügbarkeit von unbewohntem Land im Kanton Zürich strebt gegen null. Es gibt sozusagen kein unbebautes Wohnbauland mehr. Das heisst, überall, wo wir bauen, ist schon jemand.
Und den müsst ihr eigentlich Leute ausrühren. Und
wie man mit Situationen umgeht, wo schon jemand ist, die kennen wir, die sind relativ defizil, weil dort schon jemand wohnt. Das heisst, man muss das mit Bedacht angehen. Genossenschaften werden ja auch, wenn man sich ein bisschen bashen, als Abrissturbos bezeichnet, oder? Wir reissen relativ viel ab. Aber natürlich zum Ersetzen, wieder mit preisgünstigen, aber mit sehr viel mehr Wohnungen. Wir haben ein Merkblatt rausgegeben zu dem Thema, wo wir unsere Mitglieder auch auffordern, das mit Bedacht zu machen. Die Güterabwägung zwischen Bestandeserhalt, das ist übrigens auch die ganze Klimadebatte, da damit drin. Also man sollte ja eigentlich nicht mehr so viele Häuser abreißen. Und die Verdichtung, das ist ein Zeitkonflikt und den muss man sehr sorgfältig machen. Also wir machen es dann, wenn wir wirklich sehr viel mehr Wohnungen produzieren können. Und dann, wenn der Bestand wirklich in einem rechten Zustand ist.
Gut, du sagst jetzt quasi, es kommt nicht vor allem, weil wir wenig unbebautes Bauland haben. Aber eigentlich könnte man ja privat einfach Häuser abkaufen und dann sogar mit einem doppelten Effekt. Wir hätten ein Haus mehr und dann die privaten Wohnträger haben eins weniger. Wieso passiert denn das nicht häufiger?
Ja, wir versuchen etwa im 70% Quartil von der Angebotsmieten unsere Mietzinsen zu positionieren. Und um das können zu machen, muss man können zu vernünftigen Preisen Bauland oder Bestandesliegenschaften kaufen. Und die gibt es im Moment nicht zu vernünftigen Preisen oder sehr selten.
Also
die PWG hat die Strategie, dass sie Bestandesliegenschaften aufkauft mit der Idee, die weiterzubetreiben und den Leuten, die darin wohnen, weiterhin eine gute Zukunft sichern. Sie sprechen vor allem Verkäuferinnen und Verkäufer an, die eine Art verantwortungsbewussten Umgang wollen, auch wenn sie ihr Haus verkaufen. Und das machen sie relativ gut. Die haben relativ viele Wohnungen können erwerben. Und die kommen auch gute Angebote über. Aber das heisst, wenn natürlich jemand das Maximum will, auf seinem Haus oder auf seinem Land, und das Maximum ist im Moment so hoch, dass das zu Mietpreisen führt, die wir eigentlich für unsere Zielgruppe nicht mehr als tragbar empfindet. Und jetzt gibt es Leute in dem Land, die sagen, das spielt keine Rolle, dann bauen halt teure Wohnungen. Aber auch das ist eine Art ein Zielkonflikt, weil dann werden wir ja vielleicht von anderen wieder kritisiert, dass wir für Reiche bauen.
Okay.
Also das ist so ein Diskussion. Wir haben uns müssen anpassen. Also bis vor langem oder nicht so langem haben wir gesagt, eine Genossenschaftswohnung sollte eigentlich nicht mehr wie 2000 Franken kosten pro Monat.
Aber
warum? Wir haben uns müssen bewegen. Weil wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr mitkommen.
Also wenn ihr aber auch Leute habt, die sehr gut verdienen, sehr vermögend sind, dann sind ja die 3'000 Franken eigentlich kein Problem.
Ja.
Und langfristig über Jahrzehnte gesehen, wenn ihr jetzt ein sehr teures Objekt würde kaufen, dann lohnt sich das tatsächlich, oder?
Das stimmt, aber man redet natürlich nicht von 20%, 30% oder 40% Aufschlag, sondern man redet von 100%, 150% oder 200%. Also es ist wirklich, im Moment ist der Immobilienmarkt außer Rand und Band.
Also würden die Google-Angestellten müssen dann in die Genossenschaft kommen oder so.
Also eigentlich, wenn ich jetzt zuhöre, dann ist Genossenschaft nicht wirklich eine Lösung vom Wohnungsproblem, weil ihr schlichtweg nicht mehr Wohnungen können bauen, weil halt jetzt eben genau die Bestandesbauten sind zu teuer und neues Bauland gibt es nicht. Und das heisst, eigentlich müsst ihr Ersatzneubauten machen und schauen, dass ihr 20-30% mehr Wohnungen habt. That's it. Das ist das Einzige, wo ihr könnt beitragen an die Lösung von der Wohnungsnot.
Stimmt natürlich nicht ganz. Also wir haben auch grössere Areale. Jetzt, wenn man den ganzen Kanton anschaut, gibt es doch noch Möglichkeiten. Wir haben erst gerade kürzlich mit zwei genau gemeinnützigen Bauträgern die Glasi Bülachs entwickelt. Das ehemalige Industrieareal, wo jetzt mehr als 400 gemeinnützige Wohnungen entstanden sind. Das ist aber auch ein Glücksfall gewesen. Mit einem sehr grossen Risiko haben wir Industrieland gekauft und das entwickelt. Und es ist jetzt Wohnbauland. Es hätte aber auch schief gehen können. Das machen wir schon. Aber wir haben natürlich schon die Idee, dass wir vor allem für tiefere und mittlere Einkommen unterwegs sind. Und dort bewerben wir uns halt wirklich auch um Angebote, die in dem Range sind. Es ist durchaus, also ich würde mich jetzt auch nicht total versperren, dass man diskutiert, ob man nicht teures kauft. Und es gibt auch Mitglieder, die teurere Sachen kaufen. Aber das sind natürlich auch Risiken, die man damit einpostet. Also ich meine, mit einem kürzeren Rückblick auf die letzten 20 Jahre kann man sagen, es ist nur aufwärts gegangen. Aber in den 90er Jahren, und ich bin leider schon dabei gewesen, darum weiss ich das, hat man 30% vom Wert von der Schweizer Liegenschaften abgeschrieben. In der letzten Krise. Das ist, wenn man die Kurven anschaut, nur noch ein kleines Zucken. Okay. Aber dazu mal war es relativ dramatisch gewesen. Also es ist nicht ganz risikofrei, aber im Hochpreiswohnungsmarkt unterwegs zu sein.
Gut, aber gleich, die Genossenschaftslösung ist jetzt nicht quasi das, was uns jetzt wirklich die Wohnungsnot in den nächsten 10 Jahren wird massiv entschärfen.
Nein, aber für das ist natürlich, die Immobilie ist ein ganz träges Instrument. Also wir haben vor allem, das sehen wir ja in der ganzen Ökologisierung von unseren Beständen, das geht wahnsinnig lang. Weil das, was wir bauen, ist verglichen mit dem, was schon steht, nur ein Muckenschiss. Mhm. Also das ist ganz wenig. Und das heisst, das ist wie eine Öltankerbewegung, oder? Das geht lang und braucht relativ viel Energie.
Gut. Jetzt etwas, wir haben ja den Lösungsansatz zum Zusammenrücken. Ich werde jetzt am Schluss noch auf den zu reden kommen, oder? Wo wir gesagt haben, wir den Flächenverbrauch senken, indem einfach die Leute auf weniger Fläche wohnen. Und in dem Podcast diskutieren wir ja über die Wohnungsnot, wie wir denen beikommen können. Das ist ein komplexes Problem. Und wie gesagt, eben das Zusammenrücken ist ein Ansatz. Und dort ist ja die Tatsache, dass viele ältere Menschen in grossen Wohnungen leben. Das ist erhoben statistisch, weil die Kinder ausgezogen sind. Ist denn das Zusammenrücken eine taugliche Massnahme gegen die Wohnungsnot, Peter?
Also, zum grossen Problem lösen, denke ich nicht. Also, aber zum Übergangsmässig, jetzt, wo wir da so unter Druck kommen, irgendwie das abfedern, ist das sicher richtig. Es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist einfach, dass es dann mehr Wohnfläche gibt für mehr Leute. Das sind aber auch ökologische Überlegungen, die natürlich sagen, es ist besser, wenn ich nicht so viel Wohnfläche verbrauche. Und ja, die einen machen es übrigens nicht nur genug. Also ich habe gewohnt bei einem privaten Vermieter jahrzehntelang in Zürich, der hat Belegungsvorschriften gehabt, oder? Also das ist ein Vierzimmerwohnung, ein kleines Zimmer, aber der Finn ist klar gewesen, da müssen mindestens zwei Personen drin wohnen, obwohl es viele Leute gegeben hätte, die hätten das locker sich können finanzieren, dort eine schöne Vierzimmerwohnung. Es hat es auch gegeben, ist wahrscheinlich ein seltener Fall, aber Genossenschaften machen das und es gibt neue Ansätze, jetzt eben auch bei den Privateigentümern, wo man das fördern will und sagen, also wenn dann nach dem Tod vom Ehemann die Frau alleine dort wohnt und viele wollen dort wohnen bleiben und es ist einfach
das Problem,
zu teuer, oder?
Genau, zu das Problem ist wechseln. Genau, dass die kleineren Wohnungen nicht rum sind, wo günstiger wären als die grosse Fläche, wo man drinnen wohnt. Also das ist schlicht kein Anreiz, oder? Mhm. Wie lässt sich das Problem lösen? Also
bei den Privaten eben gibt es so Projekte, die sagen, komm, wir tun dich beraten, wie du aus deinem Einfamilienhäuschen ein Zwei- oder Drei-Familienhäuschen kannst machen. die Idee ist, dass es durch überschaubare Investitionen soll möglich sein. In der Realität ist es natürlich, ja, muss man ja Geld haben. Und das Problem ist, dass die älteren Leute dann vielleicht nicht noch so viel Geld auf der hohen Kante haben und keine Hypothek bekommen, um das
zu finanzieren. Aber es gefunden, wo ja, das
es gibt Leute, die das machen, ja. Und es wird auch propagiert, es wird auch von Gemeinden unterstützt. Man wird die Wohneigentümer aktiv informieren und sagen, hey, es gibt da Möglichkeiten.
Also, die Eigentümer, also da läuft etwas. Wohnen am Schluss in einer Einlegerwohnung und der grosse Teil vom Haus wird schon bewohnt.
Genau, ja. So. Und das mit überschaubarem Aufwand, oder? Das ist die Idee. Und das ist sicher sinnvoll, ist, oder ist eine Möglichkeit, um mehr Leute Wohnraum zu verschaffen. Eine andere Möglichkeit ist, neben der Genossenschaft, wo wir schon darüber geredet haben mit den Belegungsvorschriften, dass man halt neue Wohnraum schafft in Bürogebäuden, die nicht mehr so intensiv genutzt werden, oder? Wir brauchen weniger Bürofläche tendenziell. Das wird auch vermehrt gemacht.
Mhm. Jetzt würde ich gleich noch geschehen, ja, auf Belegungsvorschriften zurückgehen, also das Zusammenrücken, mhm, bei Privaten. Jetzt eben bei Genossenschaften, ich kann es vielleicht an meinem Beispiel kurz, um das Ganze noch ein bisschen plastisch machen, beschreiben. Ich habe mit dem Vertrag, den ich eingezogen bin, habe ich Bestimmungen unterschrieben, dass wenn meine beiden Kinder ausgezogen sind, habe ich 6 Jahre Zeit, für eine neue Wohnung zu finden. Ich muss eigentlich nach 6 Jahren gehen. Die Genossenschaft, die bietet mir 3 Wohnungen an in dieser Zeit und wenn ich die alle ablehne, dann bin ich draus. 85%, muss ich mir sagen, von dir, Peter, von der Genossenschaft, die haben Belegungsvorschriften. Wie sind die Erfahrungen? Also ist das überall so streng wie jetzt bei mir? Oder ist es sehr eingeführt und es wird soft gehandhabt? Oder wie funktionieren die Belegungsvorschriften?
Eben, wir haben das erhoben, es sind etwa 85% von unseren Mitgliedern, die Belegungsvorschriften haben. Die sind härter und weniger hart. Und hart heisst, wie viel Zeit habe ich? 6 Jahre ist jetzt eher eine grosszügige Lösung. Ich denke aber auch, dass das gescheit ist, eine grosszügige Lösung zu machen. Wir reden ja schliesslich immerhin über das Zuhause von den Leuten. Und das Angebot ist ja, man kann in der Genossenschaft bleiben. Jetzt im Fall von einer wie bei dir, wo relativ lokal unterwegs ist, bleibt man im gleichen Quartier. Das heisst, man verliert die sozialen Netze nicht und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage. Die Herausforderung für die Kleinen von unseren Mitgliedern ist natürlich, also wenn du 100 oder 150 Wohnungen hast, ist es sehr anspruchsvoll, einen Bestand zu haben, dass du wirklich genügend Ausweichmöglichkeiten hast und das anzubieten.
Aber man hat schlicht die kleinen Wohnungen nicht, oder?
Man hat schlicht die kleinen Wohnungen nicht, ja. Und das ist eine rechte Herausforderung und darum sind es nicht 100% von der Genossenschaften, die das haben. Und bei den Kleinen ist man am Überlegen, die jetzt das eingeführt haben, dass sie sagen, ja, also wenn wir das jetzt ernst meinen, müssen wir ja die Angebote können machen. Das heisst, es braucht irgendeinem Ecke eine Ergänzung, eine Aufstockung, einen Ersatzneubau, wo man dann die Kleinwohnungen zur Verfügung stellt, dass man auch die Abtauschmöglichkeiten hat. Wir haben natürlich Mitglieder, die haben alle Wohnungen zur gleichen Zeit erstellt und alles der gleiche Schnitt. Das hat gepasst, weil dort sind junge Familien eingezogen. Aber wie wir wissen, ist das nicht mehr ganz so stabil und die Haushaltsgrößen sind sehr unterschiedlich.
Also
die
verändern
sich auch in einer Biografie. Ja. Genau. Ja. Wir sind darüber nachdenken, ob es nicht Möglichkeiten gibt, unter den Bauträgern eine Art Börse zu machen. Das hat sich aber als nicht ganz so einfach herausgestellt.
Was heisst das genau? Also
ja, dass man sagt, jetzt Genossenschaft A, die nur 3,5-Zimmer-Wohnungen hat, wo Leute allein wohnen und das Angebot nicht hat, könnte ja bei der Genossenschaft B, die einen Platz hat für einen Ersatzneubau oder Kleinwohnungen baut, die anmieten. Und man würde dann Genossenschaft wechseln. Wir haben einfach herausgefunden in der Diskussion mit den Mitgliedern, dass das ja ein bisschen das Verlassen der Familie ist, dass das eher ein bisschen heisst, ja, man schiebt dich dann ab. Dass man das eher so auf der mentalen Ebene nicht so begrüßt. Also dort sind rechte Hürden rum. Das braucht wie nochmal, höchstlich nochmal eine Generation, dass man das dann schafft.
Aber jetzt gleich nochmal, wie hart wird das gehandhabt? Also wird wirklich eine Genossenschaft rausgerührt, wenn er jetzt 3 Wohnungen nicht hat wollen, die ihm angeboten sind worden?
Wenn man es nicht kann lösen, indem dass sich die Genossenschafterin oder der Genossenschafter als nicht beweglich zeigt, ja, dann führt das dazu.
Und dann wird ihm einfach gekündigt. Obwohl ich ja Miteigentümer
als Mitgliedschaft... Also es ist komplizierter, es braucht einen Ausschluss aus der Genossenschaft. Also das will man nicht.
Also es ist eine relativ hohe Hürde, heisst das.
Das ist relativ
hoch. Also die Sanktion für die Belegungsvorschriften durchzusetzen, ist von dort her nicht so zwingend, oder? Also es ist immer noch ein Goodwill. dass die Leute sich bewegen, dass sie sagen, ja, ich gehe jetzt
aus. Nein, also wenn es in den Statuten und im Reglement steht, dann ist es kein Gutwill, dann ist es durchsetzbar. Es ist einfach so, weil ja Genossenschaften Selbsthilfeorganisationen sind, wird man das an einem altdienten Mitglied eigentlich lieber nicht antun. Und wenn man eine andere Lösung findet, dann versucht man eine andere Lösung zu finden. Okay. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist an diesem Instrument, ist das mentale Setting. Also du sagst, ich weiss, in dem Moment, wo ich dort eingezogen bin, habe ich das unterschrieben. Und du bist Miteigentümerin, nicht Eigentümer von deiner Genossenschaft, aber in deiner Wohnung. Und das würde ich eigentlich propagieren als Denkweise, in deiner Wohnung bist du zu Gast. Mhm. Also dir gehört ein Teil von dieser Genossenschaft, aber in der Wohnung bist du Gast und wenn es nicht mehr passt, ziehst du um. Und ich glaube, das würde es uns eben als Gesellschaft auch gut tun, wenn wir würden sagen, das Wohnen ist... könnte ein bisschen mobil, es muss nicht total mobil, aber ein bisschen mobiler werden, dass man sagt, man versucht eigentlich, das Wohnumfeld so auszuwählen, dass es der entsprechenden Lebenssituation entspricht. Und wenn man jetzt eine entspanntere Situation auf dem Wohnungsmarkt hätte, glaube ich auch, dass das die Leute würden machen. Einfach jetzt in dieser verhärteten Situation kannst du das von niemandem verlangen, das ist ja logisch, oder?
Gut. Wir haben jetzt lange über den Wohnungsmarkt geredet, über 1000 Aspekte davon, 2 Lösungsansätze, Genossenschaften, zusammenrücken. Ich habe gelernt, das Thema ist wirklich sehr komplex. Und irgendwie macht das auch ein bisschen ratlos und ohnmächtig, weil die Zeichen stehen ja nicht wirklich gut, dass man es in den Griff kriegt, oder? Im Moment gibt es einen weiteren Anstieg von Kaufpreisen, von Mietzinsen wird erwartet und gebaut wird eher weniger als in anderen Jahren. Was gibt euch Zuversicht, dass die Schweiz das Wohn- und Mietzinsproblem mittelfristig in den Griff kriegt, Peter?
Dass wir ein demokratischer Staat sind, wo die Leute, wenn's merken, dass es sich etwas dringend muss ändern, hoffentlich das dann auch an der Urne oder wo immer dann so zum Ausdruck bringen und sich das dann in eine zum Teil andere Politik manifestiert, sei das eine gewisse Beschleunigung von Planungsprozessen oder eben Vorkaufsrecht von Gemeinden, wo dann Sachen realisieren über gemeinnützige Bauträger, die zu einer gewissen Entspannung führen. Aber die andere Frage, und da reden wir jetzt vielleicht auch ein bisschen drum herum, also finde ich, ist halt auch eine, die Schweiz wächst extrem eben und sie wächst zum Teil sehr fokussiert, immer an den gleichen Ort. Also das müssen wir auch irgendwie in den Griff bekommen, oder? Okay. Weil sonst passiert das, wo natürlich sich vielleicht auch schon ein bisschen abzeichnet, dass immer ein grösser Teil von der Bevölkerung sagt, wir machen jetzt zu, oder? Also wir wollen, dass weniger Leute in die Schweiz kommen und das hat dann dramatische, grundsätzliche politische Auswirkungen. Ein bisschen ein Gegenmodell, wo das kann vielleicht verhindern in dieser Radikalität, ist das, was man kurz angetönt hat, dass man fängt an neue Zentren entwickeln. Also so vielleicht ländliche, grössere Städte heute, oder, wo die das Potenzial haben, dass wir Leute anziehen. Wir haben auch mal darüber geschrieben, Uster ist so ein Beispiel, wo man das Potenzial sieht, wo dann irgendwie, was weiß ich, 10'000 Leute, die dort können, dort ankommen. Was wiederum bedingt, dass man natürlich auch Arbeitsplätze dort anbringt.
Okay. Gut, ich sehe, du hast gewisse Hoffnung, auch Demokratie oder Beispiel Uster. Andreas, was gibt dir Zuversicht, dass wir es mittelfristig in den Griff kriegen?
Ja, es ist wirklich nicht so eine einfache Frage. Mit dem längeren Horizont kann man sagen, es hat immer wieder Einbrüche gegeben. Veränderungen von Situationen. Also, ich meine, die Schweiz ist im Moment in dieser Europafrage am diskutieren, welche Richtung sie trennen soll. Im Moment sieht es wieder eher so aus, als ob man einen Weg findet. Zwischendurch hat man das Gefühl, man findet keinen Weg. Und wenn man keinen Weg findet, dann gibt es dann vielleicht eine Änderung und dann sieht es wieder ganz anders
aus. Also, dass Zuwanderung, dass man eigentlich mit der Person, dass Zuwanderung abnimmt,
außerhalb vom europäischen Wirtschaftssystem sich ansiedelt. Und dann ist es natürlich für viele Unternehmen nicht mehr attraktiv, die Arbeitsplätze in die Schweiz zu verlegen. Wir sind dran in diesen Steuerfragen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage von der Attraktivität vom Standort. Also, ich glaube, Stellschrauben hätten wir genug. Ich glaube, wir müssten mental mal noch ein bisschen dran arbeiten, um herauszufinden, was wir denn eigentlich wollen. Wir sind im Moment sehr nahe immer dran, um im Einzelfall zu schreien, wie es müsste sein. und ein bisschen wenig daran zu diskutieren, was dann das Big Picture wäre für die Schweiz. Also woher wollen wir wirklich? Was für ein Angebot machen wir an die Welt? Für wen sind wir offen? Was wollen wir für Arbeitsplätze? Wie wollen wir, dass es unseren Leuten geht? Wie soll das Einkommensverhältnis in unserem Land verteilt sein? Und da gibt es ja immer wieder Einzelvorschläge. Also wir sind ja da dran, 1:12, alles Mögliche. Ist immer wieder Grundeinkommen, sind Diskussionen. Und ich glaube, diese Diskussionen muss man weiterführen, um an dem Big Picture zu arbeiten, um nachher auch wieder Ideen zu haben im Einzelnen. Aber mit dem Wirtschaftssystem, und das ist natürlich eine globale Frage, wo wir drin sind, ist Kapital so ein definierender Faktor geworden, dass es uns eigentlich entfremdet und dass die Realitäten, die entstehen, sehr weit weg sind von den Lebensrealitäten der Menschen. Und ich glaube, das müssen wir wieder anfangen, näher zusammenzubringen.
Genau, das ist ja verschiedentlich gelungen, dass man eigentlich mit der sozialen Marktwirtschaft immer wieder korrektiv gefunden für das, was die Renditeorientierung von unserem Gesundheitssystem, von unserer Marktwirtschaft produziert. Hoffen wir, dass das uns gelingt. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Beobachter Radar mit Andreas Wirz, Peter Johannes Meyer und mir, Dominik Strebel. In unseren Shownotes findet ihr alle Artikel zum Thema Wohnungsnot. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.